Hallo und herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. In dieser Woche für uns eine Stunde der Glückseligkeit, eine Handbremse im hektischen Alltag. Denn es ist richtig Arbeit ausgebrochen, das muss man sagen. Wir sind wieder in den Büroräumen der Florida. Wir waren jetzt bislang immer in diesem schönen Studio und jetzt sind wir wieder hier, weil wir uns die Anfahrt schon sparen müssen, weil diese Anfahrt, die wir normalerweise haben, jetzt schon wieder zugemüllt wird mit irgendwelchen Aufgaben, die wir zu erledigen haben und wirklich nur diese Stunde, anderthalb, je nachdem, wie lange wir durchhalten oder uns die Realität durchhalten lässt hier.
So ist es nämlich.
Willkommen im Trek. Sag ich mal. Willkommen im Trek.
Wir können jetzt hier kurz miteinander reden, kurz ein bisschen reflektieren. Wir sollten das auch für uns nutzen, weil es wirklich das einzige Mal am Tag sein wird, dass wir kurz nicht irgendwie irgendwelche Sachen machen müssen und so. Klar, am Ende muss hier eine Podcast-Folge bei rauskommen, aber wir müssen das für uns doppelt nutzen, indem wir mal kurz verschnauben. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass wir genau an einem Tag wie heute diesen Podcast haben. Hallo Jakob, hallo Thomas.
Guten Tag.
Ich finde das sehr schön, denn mir macht das richtig Spaß.
Das war ja eigentlich der Ursprung unseres Podcasts, dass wir gesagt haben, wir sorgen wieder per Zwang dafür, dass wir uns wieder ein bisschen kennenlernen, dass wir uns auch mal austauschen über den Alltag.
Aber heute ist echt mit der Brechstange, ne?
Heute ist mit der Brechstange, ja.
Ja, brachial hat sich der Podcast den Weg in unseren Arbeitsalltag hier gebahnt. Mitten in der Mittagspause sitzen wir bei dir, Klaas, im Büro. Der gute alte Campingtisch ist wieder da, an dem hier nur mühsam drei Mikrofone angebracht sind. Und wir haben jetzt hier wieder richtig gutes Büro-Feeling. Das gefällt mir ein bisschen besser als in diesem schönen Studio, muss ich sagen.
Ja, das muss man schon sagen, dass das ein bisschen besser ist. Das ist ja so ein zwischenzeitlicher, zwischenweltlicher Raum wie aus einem Christopher Nolan-Film. Man weiß gar nicht, in welcher Dimension befindet man sich eigentlich. Und dann redet man da irgendwas vom Leben und man hat selber das Gefühl, was weiß ich davon? Ja. Hier in diesem Holzkasten, in dem ich seit nicht absehbarer Zeit gefangen bin und noch gefangen sein werde. So ist ja das Gefühl. Hier nimmt man teil am Leben, man spürt den Puls der Jugend, wenn man hier auf den Flur geht. Man sieht da diese jungen Menschen mit dem Glitzern in den Augen, die richtig was erreichen wollen, die sich hier verwirklichen. Ja. Und dieses romantische Gefühl von, ich werde die ganze Welt erobern, was der ein oder andere Praktikant hier teilweise noch hinter sich herzieht, wie so eine Wolke. Das beflügelt mich ein bisschen, erinnert mich an mich selber. Und das reicht mir aber auch schon. Dann setze ich mich wieder in meinen Schaukelstuhl, mache mir meine Decke drüber und guck ihn beim Scheitern zu. Weil das ist ja der Lauf der Dinge, dass man also groß anfängt und sagt, also jetzt wollen wir hier mal das Fernsehen auf links drehen, bis man feststellt, welches Fernsehen?
Klaas, kannst du mir noch mal genauer sagen, wo ich diese Leute finde? Denn ich habe nur den Wolny gesehen, der da seine Hirse frisst. Da hatte ich schon wieder eine Krawatte, als ich hier angekommen
bin. Naja, lass ihn doch seine Hirse essen.
Mittagszeit, da kann man essen, was man will.
Ich habe gesagt, die ziehen so eine Wolke hinter sich her und das tut der Wolny. Der Wolny zieht eine Wolke hinter sich her. Ob das nun Hirse, Mittagessen oder Inspiration ist, ja, weiß der Kuckuck.
Aber da habe ich auch schon mal die erste Bürofrage an euch. Wir sind jetzt wieder im Büro. Viele Leute in Deutschland arbeiten in Büros und sind tagtäglich gewissen Schwierigkeiten, gewissen auch moralisch-ethischen Fragestellungen unterworfen. Und eine davon ist sicher auch, wann ist eigentlich Arbeitsbeginn und ab wann zählt die Stechuhr? Also wir bei der Florida, wir haben das ja auf Vertrauensbasis so ein bisschen, oder wie wir modernen Medienmenschen sagen, ein bisschen floating. Man floatet so rein für uns raus. Aber es gab auch Zeiten vor Corona, da ging es ja um 9 Uhr los. Und jetzt an euch die Frage. Also es gibt natürlich gewisse Typen, unterschiedliche Typen, die es unterschiedlich angeht. Es gibt die, die kommen einfach 9.30 Uhr und sagen so, ja, husch, husch, husch und weg. Und das ist offensichtlich, die sind zu spät. Und dann gibt's die ganz Pfiffigen. Und jetzt will ich von euch wissen, was hat man ab 9 Uhr zu tun? Also ist 9 Uhr die Zeit, wo man den Computer anstellt und arbeitet? Oder ist das für euch im Graubereich und erlaubt, was die Pfiffigen machen? Nämlich, das will ich noch ausführen, die kommen Punkt 9 Uhr, vielleicht sogar 5 vor. Und dann machen die hier ein komplettes Sonntagsbrunch. Das heißt, da werden Müslis angerührt, da wird noch so ein bisschen so Kerne geröstet, ein frisches Spiegelei, Avocado aufgeschnitten, pochiertes Ei dazu, ein bisschen Antipasti wird noch gebraten dazugelegt, dann wird ein Chai Latte gemixt hier in der Küche bei uns. Und im Grunde ist dieser ganze Lunchprozess bis 12 Uhr.
Ja, ja, manchmal passiert einem das, dass dann so Leute wie Elia oder so,
liebe Grüße,
dass der einem so auf dem Flur praktisch in seinem Morgenmantel mit so Latschen noch entgegenkommt, in der einen Hand eine Kaffeetasse, in der anderen Hand die Zeit. Ja, und schaut so in die Zeit und liest gerade den Leitartikel. Man kann ihn da wirklich nur mit einem ganz lauten guten Morgen, kann man ihn da aus seiner Routine reißen. Und da denke ich mir, du, alles was recht ist, Hauptsache danach wird richtig toll gearbeitet, wie im Homeoffice im Prinzip. Man kann sich also selber organisieren, wenn man innerhalb von 10 Minuten die Arbeit schafft, die andere oder die, sagen wir mal, Leute, die sowas gut planen können, auf den ganzen Tag anrechnen.
Ich find's gut, dass wir Namen nennen. Ich find's gut, dass wir hier Namen nennen.
Und nicht also der Name so, war völlig aus dem Nichts.
Ja, völlig aus dem Nichts. Aber also, ich muss eins sagen, ne, Jakob, wir haben ja hier eine Firma voller so Powerplayer.
Ja.
Das sind kreative Mega-Genies. Und ich sag mal so, ja, wenn der Ribery mal ein bisschen zu spät kommt oder so, dann musste da irgendwie auch drüber hinweggesehen werden.
Ist das so?
Ja, und hat Kreativität und eine Stechuhr, das beißt sich.
Also es gibt aber auch manchmal Leute, man muss mal gucken, wie ist die Situation zu Hause.
Da also man muss gerade sagen, dass während Schmidti das eben Gehörte gesagt hat, hat er ein Gesicht gemacht, dass man ihm sofort vor Ironie eine scheuern will.
Das stimmt gar nicht. Nee.
Also er hat da durchaus mit spitzer Zunge gesagt. Es war nicht so, dass man so das Gefühl hatte, sein Gesicht trägt die Worte mit Herz und Seele.
Nee, es war ein bisschen angewürzt, ja, habe ich auch den Eindruck.
Muss man ja dazu, die
haben, haben wir jetzt schon die Hoffnung, dass unsere Mitarbeiter hier, die Kollegen und den Podcast nicht mehr hören? Sind wir da, dass wir denken, der wäre ihnen zu langweilig?
Ich nehme jetzt mal gar keinen Namen.
Genau, wir sind im theoretischen Bereich. Ja. Es soll ja auch übertragbar sein auf andere Bürokonstrukte, was wir hier erarbeiten.
Aber es gibt natürlich auch den Bürotyp zu Hause viel Action. Und das sind natürlich die schon um 8.30 Uhr hier sind, bevor irgendeiner da ist, weil sie zu Hause sonst was erzählt haben, was sie alles noch erledigen müssen, bevor dann wieder da der Trubel losgeht. Ab 9 Uhr kommen ja alle, da habe ich dann mal meine Ruhe und kann mal in Ruhe mal anderthalb Stunden mal schreiben. Und die machen dann auch hier mal so ein kleines Nickerchen. Und zu Hause wird sich gewundert, wie man das alles miteinander verbindet. Also A, die Nachtschichten.
Mhm. Also
und
du meinst,
dann noch wirklich den harten Büroalltag.
Die kommen hier hin und machen erstmal ein kleines Schläfchen.
Also ich kannte mal einen, von dem weiß ich wirklich nicht, der war eigentlich wie so ein Nebencharakter in so einem Film.
Ja.
Wir nennen ihn jetzt hier mal, wir machen das wie bei Zeitverbrechen, oder? Ja. Wir denken uns Namen aus.
War es ein schöner Mann? Weil das ist ja bei Frau Rückert immer sehr wichtig. Also alle Täter, bei Zeitverbrechen sagt man sehr schöner Mann.
Es war kein
Mann.
Schöner Mann, es war auch kein südländischer Typ. Frau Rückert öfter mal beschrieben wird, es war kein südländischer Typ und auch kein schöner Mann, kein Adonis, der da hinaufstieg und der mit seiner Präsenz den Raum füllte, sondern es war eher so ein kleiner Mensch, der wirklich im Prinzip so wahrgenommen wird wie der Tacker auf dem Tisch. Also er ist da und wenn man ihn braucht, findet man ihn. Man weiß aber jetzt nicht genau, wo ist
welcher
meiner.
Schublade.
Genau, und ist er geladen.
Ja.
So einer war das.
Wie nennst du den jetzt?
Tackermann.
Ich nenne ihn Arthur. Mhm. Huch. Nein, ich nenne ihn Arthur. Arthur. Mhm. Und bei dem war das einfach so, der war insofern wie so ein Nebencharakter in einem witzigen Film, weil man wirklich das Gefühl hatte, der geht nicht nach Hause. Der ist einfach die ganze Zeit da. Wenn man morgens kam, war der schon da.
Ja.
Und wenn man abends ging, war der noch immer da. Abends mit Beleuchtung. Und am Anfang, wenn er da saß, immer schon so mit seiner Kaffeetasse. Dann hatte er mal eine Kaffeetasse, mal nicht. Er hatte auch mal ein Brötchen, mal nicht. Er hatte auch unterschiedliche Kleidung an. Ich habe aber nicht mal gesehen, wie der in die Küche ging, um sich den Kaffee, den er da vor sich stehen hatte, geholt hat oder so. Und manchmal ist er dann einfach so wie so ein Igelchen, hat er sich so halb eingerollt, hat so ein bisschen die Äuglein zugemacht und dann ist er ein bisschen geschlafen. Auch mal so eine Stunde. Und alle haben ihn gelassen, alle haben gesagt, lass Arthur, der macht dir einen guten Job.
Ich kam vor kurzem, kam ich hier zur sehr, sehr späten Stunde mal ins Büro, weil ich noch was abholen musste. Und dann brennt da hinten Licht in den, und dann sitzt da einer, nee, liegt einer auf der Couch, die wir da haben für die Mittagspausen, hat das iPad vor sich und knallt sich da Game of Thrones rein. Und da habe ich gefragt, um Gottes Willen, was müsst du jetzt noch machen? Ist das irgendwie, braucht ihr das für einen Schnitt oder suchst du Musik raus oder was? Und er meinte, ich sag ganz ehrlich, ich habe zu Hause Frau und Kind, ich wollte noch nicht heim. Und da war der wirklich nach Feierabend einfach noch 4 Stunden und hat da in aller Ruhe nochmal Game of Thrones geguckt. Und dann fährt er aber heim und erzählt davon, wie die Florida die Leute ausbeutet, ne? Wie spät man da heimkommt oder für was ich alles schon schuldig gemacht wurde, ne? Bootstouren, die wir am Wochenende stattgefunden haben, wurden plötzlich zu einem ernsten Gespräch mit dem Chef.
Oh.
Den man führen muss.
Ah.
Da können wir leider nicht Nein sagen. Das ist ein Workshop. Wie viele Workshops wir schon abgehalten haben, die immer auf den Samstagabend gefallen sind. Ne?
Aber jetzt nicht, also wenn jetzt Thomas sagt, wir,
Ja.
Dann sind ja nicht wir gemeint und unsere tatsächlichen Mitarbeiter und Thomas und das Boot von Thomas, das sind alles Metaphern. Das sind alles Metaphern.
Symbole, ja.
Das ist die MS-Metapher, steht da wieder auf große Fahrt. Und es ist praktisch ein Gedankenkonstrukt, was übertragbar ist auf andere Büros, eine Blaupause für bestimmte Bürogedanken, die wir hier teilen wollen. Und um es praktisch im Prinzip wie bei Zeitverbrechen, nennen wir es mal wir und ich und die.
Ja.
Aber eigentlich sind alle Menschen gemeint, oder?
Ein lyrisches Ich, würden wir Germanisten sagen. Ja. Aber haben wir die Frage jetzt geklärt? Also, wo würdet ihr jetzt das Taxameter starten? Also, ist das Taxameter gestartet, wenn jemand sein Rührei mit Avocado dann am Platz verspeist und da schon mal Bild.de aufmacht? Oder wo startet das Taxameter? Oder startet das Taxameter eigentlich mit Eintritt in die Büroräumlichkeit?
Also ich sag mal, bei jeder vernünftigen Firma dieser Welt wäre natürlich das Frühstück, das muss man alles machen, bevor um 9 Uhr Dienstantritt ist. Aber keiner hier wird sich trauen, zu versuchen, das durchzusetzen.
Also du sagst, das ist praktisch eigentlich, sollte man in die Büroräumlichkeit eintreten, frisch befrühstückt.
Ja, klar.
Und jetzt kommt die nächste Frage. Auch frisch entleert? Also ist es zum Beispiel legitim, dass man ins Büro geht und dass man praktisch die Entleerung outsourced aus seinem privaten Morgen zu Hause, da lieber so ein bisschen mehr Daddel, Frühstücksfernsehen, Kaffee und dann praktisch die Erstentleerung, das heißt auf den Bürotoilettengang verschiebt.
Ja. Also ich würde tatsächlich für diesen Fall würde ich auch jedem Mitarbeiter, der sagt, ich habe einen gewissen Rhythmus, einfach mal kommentarlos ein Plistier zukommen lassen.
Was ist das?
Das ist so die kleine Hafenrundfahrt. Und dass man dann einfach auch dass man einfach auf den Punkt mal, also es gibt ja, da will man ja auch gar nicht ins Gespräch tiefer einsteigen mit Leuten, die einem gar nicht so nahe sind, über gewisse Abläufe, biologische, sondern dass man einfach sagt, hier, damit funktioniert es wie mit der Stoppuhr, bitteschön, viel Spaß.
Ist es vom Arbeitsrecht so vorgesehen, dass solche Empfehlungen vom Chef praktisch statthaft sind?
Ich denke doch nur laut hier.
Ich finde,
Blue Sky Thinking.
Was du da skizziert hast, ist definitiv der Kompromiss. Wir sagen ab jetzt Frühstück vor 9, scheißen nach 9 geht in Ordnung.
Also der strengste Chef, den ich hier erlebt habe, ich habe ja in meiner kurzen Karriere als Arbeitnehmer jetzt nicht viele Chefs gehabt, aber der allerschärfste Chef war eigentlich immer unser musikalischer Leiter bei Gloria, Mark Tavassol.
Ach.
Der ist ein sehr auf Zeiteffektivität bedachter Mensch.
Obwohl Musik ja zweifelsfrei eine Kunst auch ist, ne?
Ja, aber
ist auch Künstler.
Ja, aber Marc ist leider zu schlau, muss man sagen, zu intelligent, um das rein emotional zu begreifen, das Thema Musik. Er entdeckt schöne Melodien einfach so, indem er mal den Kopf ausschaltet und den Bauch regieren lässt, das kann er. Er kann aber auch jeden Song auseinandernehmen wie eine mathematische Formel. Das geht, er kann das ins Periodensystem einsortieren und sagen, da liegt übrigens die Emotion, die wir jetzt hier treffen wollen. Wow. Und dann geht das. Und der ist eben, der denkt alles voll und der sagt immer, du kommst hier um 10 Uhr an, bitte schon gefrühstückt.
Ach, das sagt er an?
Ja klar, weil ich dann eine halbe Stunde rumsitze und mit meinen am Bahnhof gekauften Schokocroissants dann noch irgendwie den Studioteppich voll krümel und das Ganze dauert eine Stunde. Dann habe ich aber nur 2 Stunden Zeit. Davon labern wir noch mal eine Stunde. Da habe ich früher immer noch bald eine Schachtel Zigaretten geraucht währenddessen. Ja. Und dann muss ich aber um 16 Uhr wieder los, weil ich ja um 18.30 Uhr auch gerne wieder zu Hause wäre. So, und da wurden mir dann schon irgendwann mal Sachen gesagt nach dem Motto, also dafür lohnt sich so eine ICE-Fahrt nicht.
Ja.
Ja.
Aber können wir es jetzt noch mal zusammenfassen, auch damit die Leute, die uns hören, dass die da einen Mehrwert haben. Also, Arbeitsbeginn 0-0, egal wie es jetzt in eurem Büro ist, ne, ob es jetzt 8, 9 oder 10, aber 0-0 genau. Dann muss der Körper schon bereits befrühstückt sein. Kompromissbereich ist die Entleerung, die aber doch bitte unter 20 Minuten zu erfolgen hat. Und absolut toleriert ist der Kaffee, den man sich an der Maschine holt. Wünschenswert wäre aber, dass man den Computer vorher angeknipst hat, damit der parallel praktisch der Computer hochfahren kann.
Ja. Sag mal, aber ist das nicht auch eine altmodische Vorstellung? Ich bin jetzt kein Technik-Nerd, aber ist es nicht auch irgendwie eine altmodische Vorstellung von wie lange das dauert, bis so ein Computer dann mal...
Merkt man, dass du aber lange nicht mehr bei uns einen Computer angemacht hast, Klaas. Also...
Also ich habe ja einen anderen
schon mal,
hier. Ich habe ja einen anderen
mal.
Hier als ihr.
Ach so, ja, du hast
ja den, den drücke ich trotzdem an.
Ja, ja, das ist ein, ja,
das geht
ein anderer Computer.
Ratzfatz wie eine Lampe.
Ja.
Ja.
Das ist eher ein anderer.
Dieses das macht so wie C3PO, das war früher, oder?
Nee, das ist hier hinten in der Redaktion, da hört man das.
Ach ja, haben wir da diese alten, diese 486er?
Ja.
Ist das, wenn die hier hinten aus dem Kofferraum ihren Tower rausholen? Sind das unsere Mitarbeiter, die am Wochenende von einer anstrengenden LAN-Party
nach Hause spielen auch kommen? Immer Gianna Sisters.
Wenn man nicht guckt.
Also seid ihr zufrieden mit den Regeln?
Finde ich okay.
Schmitti, wie schwer fällt dir das, sowas ohne eine gewisse Wut im Bauch zu besprechen? Weil die ZuhörerInnen können dich ja nicht sehen.
Ich fall da nicht drauf rein. Ich finde das wirklich, das ist auch völlig in deinem Ermessensspielraum als Leiter der Late-Night-Redaktion, da für klare Ansagen zu sorgen. Ich muss mich da raushalten. Ich will mich da raushalten. Wir sind ein junges, frisches Unternehmen. Druck von oben ist nicht mehr gerne gesehen in dieser Generation.
Du redest wie Wolfgang Grupp. Also für alle Leute.
Wer ist der Trigema-Affe?
Ja, ich kriege ja manchmal von Menschen, die uns wirklich nur hören, kriege ich dann erstaunte Nachrichten, dass wenn sie dich das erste Mal sehen, wie sie eigentlich dachten, dass du aussehen würdest. Und der letzte hat einer gesagt, oh, das ist ja aber schade. Ich dachte, er wäre super dick und hätte eine Glatze.
Nee, das bin ich. Es war nur eine Verwechslung.
Genau. Und wir hatten ihn auch falsch rum auf den Stuhl gesetzt. Eigentlich hatte er Haare. Aber ich glaube, für viele Menschen, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und jetzt auch nicht im Internet auf die Suche gehen würde, also du bist ja in einem prominenten Status, wo man dir noch hinterherreisen muss im Internet. Du kommst einfach nicht aufgeploppt irgendwo, ne? Als Pop-up, soweit ist noch nicht. Und da würde ich jetzt auch eher denken, du hättest, ja, so diesen alten Wolfgang Krupp Trigema-Style. So ein Chef alter Schule, weil du doch auch schon alte, klassische Manieren sind dir schon wichtig. Man muss ja jetzt das Licht nicht anlassen, wenn keiner im Raum ist.
Richtig.
Ja. Ja. Ne, und da kann man auch ruhig mal 20 Minuten nochmal drüber reden. Im Prinzip sagt man, mach's Licht aus, wenn so. Aber man kann natürlich auch sagen, nochmal wegen Thema Licht. Ist einfach dumm. Ja.
Ja, das stimmt.
Ja.
Schuldig. So.
Ja. Ein bisschen. Sag mal, was ganz anderes eigentlich. Könnt ihr mir mal eine Sache beibringen? Und ihr müsst mir helfen, weil, guck mal, es nervt ja total, wenn Leute, andere Leute die ganze Zeit korrigieren, ungefragt. Zum Beispiel, ich nibbel manchmal so an meinen Fingernägeln rum. Mhm. Das mache ich schon, seit ich Zähne habe. Das ist jetzt auch durch das Thema. Ich bin 36, das wird nichts mehr. Ne? Also für alle da draußen, die sagen, mal die Finger aus dem Mund. Ich mache das nicht mehr. Ich werde das so.
Wer sagt denn sowas zu dir?
Ja, so Leute, es gibt manchmal so Menschen, die sind so übergriffig und sagen mir als 36 Jahre alten Mann, ich soll aufhören an meinen Fingernägeln rum. Das mache ich aber als Druckausgleich. Das ist für mich ein Nervositätsbewältigungsinstrument. Und das brauche ich auch. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich werde das auch weitermachen. Ich mache das in einem Rahmen, in dem das wohl noch in Ordnung ist. Und die sollen mich.
Das ist ja auch dein Buddy.
Es ist mein Buddy.
Also kannst du ja drüber herrschen, wie du willst.
Ist mein
Hauptsache,
Buddy.
Du bist positiv.
Ich bin
positiv. Your Castle ist das, ja.
Das ist mein Castle.
Nee, aber das ist erstmal dein Buddy, Klaas. Nicht dir voll zur Seite springen.
So ist das. Und ich finde, damit kann ich erstmal machen, was ich will. Und es gibt manchmal Leute, die sagen einem dann, oder die noch schlimmer, die fassen einen dann an und ziehen mir so die Hand aus dem Mund. So, und ich bin da manchmal so baff. Das sind so wie Leute, die auch bei schwangeren Frauen mal so reinpieksen und sagen, ach, das fühlt sich ja witzig an.
Ey, würdest du mir eine knallen, wenn ich das machen würde? Weil das Bild habe ich gerade vor Augen, dass
dir
ich das
nicht,
mache, weil dir das mir eine
knallt. Nein, dir würde ich, glaube ich, jetzt selten
eine knallen. Wer zieht dir denn die Hand aus dem Mund?
Ja, so freche, also manchmal sind das so vom Typ, das ist jetzt nicht genau dieser Berufsstand, aber manchmal sind das so ein bisschen übergriffig freche, mütterliche Maskenbildnerin.
Ach,
ich sitze dann da und man hat eh schon Körperkontakt. Das heißt, man, die erste Hemmschwelle ist abgebaut, weil man sich schon mal irgendwie ins Gesicht gefasst hat. Und da ist es nicht mehr weit, bis man sagt, jetzt zippst du die Finger mal da aus dem Mund.
Was?
Und dann wird so gehascht.
Sind das denn dieselben Typ Menschen, die auch sagen, ist dir denn nicht warm? Da könnte ich nämlich gewalttätig werden. Nein, ich habe das angezogen, du Arschloch, weil ich es anziehen will. Und vielleicht ist mein Hemd unterm Pulli knittrig und ich will das nicht zeigen, du Wichser. Ich habe den scheiß Pulli an, mir ist nicht warm. Oder wahlweise auch, ist dir denn nicht kalt? Nein, du Arschloch, mir ist nicht kalt.
Ja.
Was soll das?
Ja.
Was denkt man, was man damit
aber
auslöst?
Was mich immer nervt, das ist eigentlich Schmidts Spezialität im Herbst, so jetzt gerade geht's ja, dass der immer so eine Ungemütlichkeit in den Raum trägt, weil er seine Jacke nicht auszieht. Das geht mir auf den Sack. Und dann sage ich, zieh doch mal die Jacke aus. Das ist mir zu ungemütlich. Man hat immer das Gefühl, er geht gleich wieder.
Stimmt, das sagst du wirklich oft.
Ja, weil mich das aufregt.
Er trägt eine Ungemütlichkeit ins Haus, ja.
Ja,
weil das ist auch so ein ganz spezieller Satz von dir.
Ja, weil man ja so eine Unruhe und so eine
so ein Wind.
Ja, so weil man das Gefühl hat, er ist jetzt eigentlich nur so auf dem Sprung und eigentlich wartet er nur, bis man fertig ist mit seinem Vortrag und dann geht er wieder und er sagt ja auch nie richtig Tschüss, ne? Der ist dann immer einfach weg.
Ey, er stellt mich wieder da.
Nein,
das ist ja unfassbar so.
Mir ist das nur gerade eingefallen, dass ich bei die einzige Sache, wo ich jemandem anders sagen würde, dass er dies und das machen soll, ist zum Beispiel, dass wenn ich hier in meinem Büro sitze und hat mir das schön gemacht und dann kommt er rein und hat die Jacke zum anderen, ist ja auch blöd, weil er erkältet sich ja später, wenn er mit der Jacke dann wieder rausgeht. Das ist ja auch nicht gut. Was ich aber eigentlich sagen wollte.
Na, jetzt, wobei brauchst du Hilfe?
Ich brauche Hilfe und zwar finde ich das beeindruckend und ich finde es eigentlich gut, wenn Leute in ihrer Sprache vernünftig gendern. Ich finde das sehr gut.
Ja.
Ich finde das gut, wenn man sagt, die ZuhörerInnen und man hat das praktisch schon drauf, weil ich finde den Sinn des Genderns auch in der normalen, modernen, gegenwärtigen Sprache finde ich sehr gut. Mhm. Ich finde, das muss man einfach machen. Das ist einfach so. Nur fällt es mir manchmal schwer, weil das einfach eine Umgewöhnung ist. Ja. Du machst das manchmal ganz gut.
Aber auch ich bin da noch im Prozess. Also es gelingt nicht immer.
Nee, überhaupt nicht. Und ich möchte aber jetzt also freigeben, für mich zumindest, dass ich korrigiert werden kann, wenn ich das falsch mache, weil ich würde das gerne können, weil ich irgendwie denke, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr, dagegen so rumzuboomern.
Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ich glaube, dich zu korrigieren, fände ich ein zu extremes Mittel. Ich würde mir eher eine Gesellschaft wünschen, in der wir miteinander die Großzügigkeit aufbringen. Menschen wie dir, der eindeutig auf dem Weg ist, im Prozess ist, seine Sprache anzupassen, den nicht besonders streng zu bewerten, nämlich wenn es mal nicht gelingt, sondern lieber zu sagen, Mensch, der ändert das, dem ist das offenbar wichtig. Hier ist es vielleicht mal nicht gelungen.
Das finde ich gut, dass man
auch
jetzt nicht
als Gesamtgesellschaft, so weißt
ja,
du?
Ja, das verstehe ich schon, aber ich will ja, sonst lerne ich es ja nicht, das meine ich.
Ja.
Ich raff's ja sonst nicht. Man muss ja bei bestimmten Sachen, also wie oft haben meine Eltern zu mir gesagt, es heißt wirf und nicht werf. Stimmt. Ja, und irgendwann hast du es halt drauf und dann heißt es wieder, ich gehe nach Oma vorne trinken holen. Wenn man irgendwie das nicht mitkriegt, ne? Man muss das ja richtig, man muss ja so ein Gefühl haben, irgendwann stellt sich das so ein, dass das richtig wehtut im Ohr, wenn einer sagt, geht mal her.
Und willst du von oben herab da verbessert werden oder auf Augenhöhe? Nur dass wir es wissen,
wie wir es angehen. Oder per Signal, also wir könnten auch irgendwie
innen. Stromschlag.
Oder so Larry David-mäßig mit so einem
Nein, dass du mir so das Gefühl gibst, ich habe jetzt hier gerade was ganz Schlimmes getan. Ja. Das eigentlich nicht, nee. Eigentlich könnte man das doch so machen. Also im Prinzip wie so eine Sprachlern-App für gegenwärtige Sprache.
Ja.
Dass man einfach sagt, so sagt man es richtig. Also dass man es einmal richtig sagt.
Ja. Okay.
Wie so ein kleiner Simultan-Dolmetscher, der mir einfach einmal das Richtige praktisch drüber legt, so in so einem Kanon, natürlich 3 Sekunden Zeit versetzt, wenn man merkt, ich habe es jetzt schon wieder falsch gemacht.
Hab's übersetzt, gut, für unsere spanischen Hörer. Viele spanische Hörer.
Ist das so?
Ja,
so. Toll.
Ja. Nee, können wir gerne machen. Wo du gerade sagst, wie du verbessert werden willst, natürlich, ne, auf Augenhöhe, weil Eltern das ja oft von oben herab machen, ne? Also meine Mutter würde schon sagen, nein. Der Imperativ von Werfen ist aber Wirf. Und dann sagt man, okay, Mutter.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Mit der
daher habe ich es ja, mein Besserwisser-Art von zu Hause.
Nee, meine Mutter, die hat eigentlich immer nur so in der Hektik, weil die hat immer irgendwas zu tun gehabt. Das war jetzt nie, dass die mit mir da saß und gesagt hat, wir haben, also es ist selten, dass wir uns einfach nur unterhalten haben. Sondern ich war eigentlich immer so ein bisschen also sie hat meistens in meiner Wahrnehmung ein Regal eingeräumt, während ich in ihren Nacken gesprochen habe. Und dann über die Schulter hieß es heißt gib.
Beim zweiten Mal falsch gab es eine Watschen. Ne?
Meine Mutter hatte richtig, ich habe richtig Ärger gekriegt letztens, weil ich sie nicht gut dargestellt habe.
Oh, bitte das jetzt den Eindruck korrigieren?
Ja, meine Mama ist super. Also ich meine, die ist die beste Mama auf der Welt.
Habt ihr euch gesagt, so, wir konzentrieren uns
jetzt. Aber
die hatte
auch viel zu tun. Die hatte halt 2 nervige Kinder, mich und meine Schwester. Ja. Wir waren beide nicht einfach. Ja. Einer, der so ein Mittelpunktsproblem noch hat. Und meine Schwester hatte immer Wutanfälle. Und da musste halt irgendwie damit zurechtkommen erstmal. Und von meinem Vater war Hilfe zu erwarten, wenn es darum ging, die Kaffeetassen leer zu trinken. Aber jetzt nicht im Umgang mit den Kindern.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man kann
putzen, kann man die auch.
Ja, Man kann.
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ja, bei Karussells kann man die Schiffsschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zehen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann, was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Der ist genau. Reingepackt.
Der ist reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende.
Wir hatten jetzt so viele Fragen ans Leben, ne? Ja. So viele Fragen. Ich habe Antworten ans Leben.
Ich mach dich besser.com.
Ein ultimativer Lifehack.
Ja.
Wenn du dich erinnerst, wir waren ja letzte Woche ein bisschen out of order, so ein bisschen müde, weil wir die ganze Nacht über die Autobahn gebrettert sind, nach der Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen
Wie so eine Montagetruppe, wo das Hotel belegt war.
Ja, war nicht unsere beste Stunde. So. Nee. Im Zuge dessen habe ich mal wieder mich rückbesinnt auf den ultimativen Lifehack für moderne Großstädter, Klaas. Und ich weiß, da bist du auch sehr empfänglich für.
Na, sag mal.
Unser Jakob steht ja jetzt nicht im Verdacht, dass du ein Macho bist oder so. Ne? Also gar nicht. Du bist wirklich so ein, das Gendern ist ein Teil davon und du bemühst dich da immer irgendwie ein Mutter. Gehst du Pediküre, gehst du Maniküre, du bist mehr David Beckham als Mario Basler.
Absolut,
so.
Ja.
Da hast du jetzt aber ganz viele verschiedene Sachen durcheinander gebracht. Also,
nö.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, was aus der Ursuppe jetzt wieder der Jakob draus entsteigt hier.
Der Jakob hat aber leider, wenn er in ein Auto steigt, ne? Dann knallen bei ihm alle Sicherungen durch. Dann wird er nämlich zu so einem Burt Reynolds. Dann wird er zu einem Macho der besten Schule, der feinsten Schule.
Das ist ein tolles Konfliktthema. Ich weiß, dass jetzt, liebe Zuhörer, ich möchte ganz
Innen,
kurz,
hallo!
Liebe ZuhörerInnen, ich möchte ganz kurz jetzt einmal die Zeit einfrieren. Hier meine zwei Compadres, die sind jetzt hier eingefroren. Die bewegen sich nicht mehr, weil gleich geht die Situation einfach ungebremst weiter. Ich möchte nur für Sie kurz einmal den Erzählerpart übernehmen. Hier, liebe ZuhörerInnen von Baywatch Berlin, türmt sich ein Konflikt auf. Und zwar ein riesengroßer Konflikt. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf eine und dieselbe Situation und hier knallt's gleich. Der eine wird jetzt so dargestellt, wie er nicht dargestellt werden möchte. Der andere denkt, Recht zu haben und wird gleich vom anderen korrigiert. Und keiner wird auch nur einen Millimeter zurückweichen. Toxische Männlichkeit at its best. Bühne frei. Thomas und Jakob übers Auto fahren.
Du unterschätzt uns, Klaas. Ich würde dir in 9 von 10 Fällen Recht geben, aber diesmal nimmt das eine andere Abzweigung.
Oh Gott, mir ist alles nicht recht.
Liebe wenn Kollegen. Geheimnis, wenn er so rumgeheimnis meint.
Ja, ja, ja. Hier schon mal so ein Marker im Schnittprogramm, bitte.
Also, Jakob, sobald er ein Auto besteigt, hält er sich für einen Gott. Ja, also er ist der beste Autofahrer, den diese Welt je gesehen hat. Er ist einfach da so, also ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht so gute Adjektive, wie du dich selbst als Fahrer siehst. Ja, Außenstehende behaupten manchmal, es wäre ein bisschen zittrig unterwegs und so ein bisschen hastig von rechts nach links und die und das. Ne? Und man ist irgendwie, es gibt Wetten, wann du dich um den nächsten Baum wickelst. Es passiert nicht und das muss man dir zugutehalten.
Voilà.
Bisher. So, und jetzt hatten wir eine, nach einer anstrengenden TV-Aufzeichnung, hatten wir eine lange, lange Autofahrt vor uns.
Ja.
Das Navi sagte, wir kommen erst nachts um vier nach zu Hause an.
München, es war Berlin.
Halb zehn.
Ja.
Da habe ich gesagt so, Jakob, wir müssen uns diese Fahrt jetzt mal teilen. Also wir teilen uns da auf, du fährst die erste Hälfte, ich fahre die zweite Hälfte. Kein Mensch kann jetzt irgendwie diesen Weg. Ich wusste aber, dass Jakob sich lieber alle Finger abschneiden würde, als dass er so ein Schussel wie mich, so einer, der nicht so gut Auto fährt wie er, der das Auto, der nicht so eins ist mit dem Auto, mit dem Gefährt, ans Steuer lassen würde, sich nebenan auf den Beifahrersitz setzt und da zuguckt, wie ich da rumstümper.
Ja.
So, das wusste ich schon im Hinterkopf.
Aber ich wusste auch, dass er das weiß.
Deswegen habe ich diese Frage penetriert, habe ihm mehrmals angeboten. Mensch, Jakob, du siehst ja gar nichts mehr. Deine Augen sind ganz klein. Was spielt
denn da für ein Theaterstück, wenn ihr das schon alles wisst?
Nein, es war ein Theaterstück.
Ja. Deine Augen sind ganz klein. Jetzt lass doch mich mal ans Steuer. So, es hat doch keinen Sinn mehr.
Ja.
Und da komme ich jetzt zu dem ultimativen Lifehack.
Ja.
Man muss Machos ausnutzen. Es ist nicht nur Jakob, es ist auch, wir nennen ja hier heute Namen, es sind so Leute wie Arne Kreuzfeld, der ist auch so ein hemdsärmeliger Typ, so hier bei uns im Büro. Und wenn der irgendwie, wenn es darum geht, irgendwas anzuschrauben zu Hause oder irgendwas anzubringen, dann lässt ihn das nicht los, dann muss er das selbst machen, sonst widerspricht das seinem Macho-Gen, weil er ist der beste Handwerker, den die Welt je gesehen hat. Und man als vernünftiger Mensch muss man nur Folgendes machen, man muss sagen, ach du, hilf mir mal nicht, ich bring das schon alleine an. Oder Jakob, sag mal, sollen wir uns nicht die Fahrt aufteilen? Man kann immer sicher gehen, dass sie, ihr Macho-Herz wird immer dafür sorgen, dass sie die ganze Kacke alleine machen. Man muss sich dann nur daneben stellen und gucken, wie Arne Kreuzfeld auf die Leiter steigt, den Bohrer rausholt, da rumbohrt, sich super männlich fühlt und man selbst kann irgendwie in der Zeit einen Kaffee trinken gehen.
Jetzt bin ich da aber in diesem ganzen Schauspiel Opfer und Täter. Weil bei Schmitti ist es so, der macht das nicht mal so besonders gut, diesen ganzen Leiter. Sondern wir beide unterhalten uns praktisch auf der ersten Ebene in unseren Rollen. Schmitti in der Rolle, wo er mich provoziert. Ich in der Rolle, dass ich dann halt die ganze Autofahrt mache. Und dahinter sitzen wir und ich sage eigentlich zu Schmitti, du dummer Wichser, ich verstehe, dass du hier diese Nummer abziehst. Und ich weiß auch, dass ich das einfach das Auto fahren will, weil mit dir fühle ich mich unsicher. Deswegen fahre ich das Kackauto. Und gleichzeitig bedienen wir die erste Ebene, wo Schmitti dann aber auch noch so Sätze sagt wie, du, ich kann wirklich gerne aufhören, ich bin fit, klar. Ich bin ein bisschen nachtblind. Wenn da jetzt so hinten so ein Licht kommt, dann strahlt das so ganz diffus in meine Augen. Das kann ich dann nicht so ganz sehen, wo es jetzt links oder rechts geht. Mhm. Aber ich mache das gerne. Ich kann nicht gerne.
Ja, bei Thomas ist ja auch Thomas hat ja auch ein neues Auto jetzt und es hat ein bisschen länger gedauert eine Bestellung, weil er praktisch in der Frontscheibe jetzt Dioptrien hat.
Und es ist bitter nötig. Und auf der anderen Seite mache ich sowas aber auch, indem ich zum Beispiel sage, klar, ich kann jetzt hier den Nagel anbringen, das wird ja ein bisschen schief, aber muss man einfach dann drüber hinweg gucken.
Genau.
Und dann sagen so Leute, nee, das mache ich.
Der kommt irgendwo super. Um die Ecke, kommt immer ein alternder Macho und will dir das dann zeigen, dass er da Manns genug ist, den Nagel in die Wand zu kloppen. Das ist geil, das ist wirklich der ultimative Lifehack. Machos ausnutzen.
Also das Einzige, was mich wirklich triggert, ist das Autofahren, muss ich ganz klar sagen. Da bin ich nicht
davon, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich feiere so nachts über die Autobahn donnern. Das ist also, da hatte ich noch nie Freude dran.
Und das Macho-Level muss man aber auch sagen, bei Jakob im Autofahren. Das ist nicht die Angst. Du fühlst dich nicht unsicher, weil im Zweifel schleiche ich über die Autobahn und ich werde niemals
sehr gefährlich.
Einen tödlichen Unfall bauen.
Nee, das stimmt. Nein, ich habe einfach nur Angst, dass du einfach 100 fährst die ganze Zeit.
Ja, genau. Spur,
das ist aber scheiße, weil 130 ist richtig geschwind. Ich hatte schon mal gehört. Das ist so, dass man praktisch...
Das reicht dich doch nicht. Er ballert mit 270
rüber. Nein, das ist die Zeit sind vorbei. Die Zeit sind vorbei. Nee, 180 reicht. Aber Schmitti fährt mir zu langsam und ich habe das Gefühl, da müssen wir so ständig LKWs ausweichen.
Der ehemalige Porsche-Chef Wedeking hat mal gesagt...
Der von Wumm und Wedeking?
Genau, ja, genau. Und der Dicke und der Belgier. Der hat immer mal gesagt, und irgendwie geht mir dieser Satz nicht mehr aus dem Kopf, ab 160 keine Gespräche mehr.
Ach.
Und der war also Der war mit allen Autos, ja, die richtig PS auf die Straße bringen, schon, ja, unterwegs. Er hat gesagt, ab 160 keine Gespräche mehr und irgendwie nachvollziehbar, oder?
Da soll man sich konzentrieren.
Naja, da soll man sich konzentrieren. Also dieses Rumgelaber und dieses irgendwie mit einem Auge weiterlenken und dann ist irgendwie die Wasserflasche unter den Nachbarsitz gerollt und sagt, Moment mal, ich kann das ja mal eben. So Leute auch, die dann den also die so nicht mal Bescheid sagen, wenn sie irgendwas machen wollen, irgendwie noch eine Flasche aufschrauben, ja, ja, die zwischen den Beinen klemmt und dann noch ist da irgendwie das Handy noch zwischen den Sitz gerutscht, dann holt man dann auch noch, guckt man mit einem Auge hin und während dessen fällt ihm noch ein, oh scheiße, die Nüsse sind umgefallen.
Genau so ist er. Genau, ja, so ist er.
Also das, Schmitty, das haben wir nicht gemacht, dass wir dann die McDonald's-Sachen dann mit Tempomat 100 einfach gegessen haben bei der Fahrt. Sowas machen wir nicht. Nee. Sowas ist auch, glaube ich, nicht erlaubt. Haben wir nicht, nee, gemacht.
Aber
und wir haben auch nicht aus der Pappe so zwei Schalen gemacht. Also Schmitty hat es nicht gemacht, dass er so in der einen Schale die so abgerissen, da die Soßen gemacht hat. Hm. Und dann vorne, wo so die Getränke hinkommen, da auch nochmal so eine Pappe, wo die Hühnchenteile drin
waren. Nee, wahrscheinlich.
Hat er nicht gemacht.
Hat er einen McRib gegessen? Natürlich.
In der anderen Raststätte, nicht im Auto.
Kann ja auch alles nicht sein, ich bin ja nachtblind.
Kannst du kein McRib essen?
Oder? Nee, all das, was du beschrieben hast, ist ja nicht möglich.
Ist nicht möglich, ja.
Ja. Eine andere Sache beschäftigt mich noch. Und zwar habt ihr hier, also was habt ihr vor? Ihr habt irgendwas auf den Tisch gestellt.
Ach so,
und
ja.
Und es passt nicht so richtig zur Uhrzeit, nicht zum Tag.
Hoppala. Ja. Mach ich mal auf, oder?
Was soll denn das hier? Was ist das?
Naja, also wir hatten ja vor ein paar Wochen haben wir ja so ein bisschen aufgerufen, dass es nett wäre, wenn uns ab und zu mal jemand da draußen so ein paar Spirituosen schicken würde.
Ja.
Ich sag mal so, mein Büro ist kaum mehr betretbar. Und jetzt haben wir hier so eine erlesene Auswahl an Schnaps, so. Likör.
Komm mal her.
Was ist das denn? Was hast du denn da?
Also ich habe hier einen Hildesheimer. Mhm. Und das ist von der Firma, das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, ne? Aber Hildesheimer ist ein Likör, Earl Grey Minze.
Du musst das aber sagen, damit die uns weiterhin schicken.
Klare Ansagen.
Klare Ansagen mache ich jetzt hier mal von der Firma. Klare Ansagen.
Ja. Und ich habe hier ein.
Möchtest du einen Schluck, Klaas?
Nee.
Okay.
Ich habe hier von der Brennerei Stern habe ich hier auch sowas ganz, ganz feinen Pfälzer Edelbrand.
Gibst du mir mal das Paket darüber? Ich habe nämlich auch was geschickt bekommen und ich weiß nicht, was drin ist.
Können wir erstmal den Schnaps trinken?
Ja, wir müssen ja auch mal probieren, sonst kriegen wir sowas nicht mehr, ja. Klaas.
Wie, ach so, ihr wollt das jetzt hier in. Also könnt ihr das nicht auslagern irgendwie?
Zeit also. Ist Geld. Wir haben ja später noch zu arbeiten. Wir müssen das jetzt trinken.
Das ist kein,
in der Mittagspause.
Die Akzeptanz.
Anstelle Mittag.
Die, ja,
Prost, Schmitty. Prost.
Die Akzeptanz auch für diesen nicht. Podcast und überhaupt für eure Abwesenheit, dass ihr auch unerreichbar seid in dieser Zeit, die steigt jetzt nicht gerade, wenn ihr hier mit einer Alkoholfahne durch ein.
Leute, das ist, glaube ich, da kann man eine ganze Flasche von trinken, weil es wirklich so ist, als ob du einfach nur einen Tee getrunken hast.
Krass.
Für die Mitarbeiter, weißt du?
Merkst du für die nächste Autobahnfahrt.
Ja. Also du bist mal gut drauf und die Mitarbeiter riechen nur Tee.
Nee, Moment mal. Also hier, was.
Der schmeckt paar, wirklich gut.
Der hat ein paar Umdrehungen, also das kann man jetzt nicht wie Tee trinken.
So, weil, Jakob, bevor du hier das Glas zur Seite stellst, hier gibt es auch noch
ein Himbeergeist. Und was ist der denn, Schmidt?
Was war denn da drin? Wasser, oh, sorry.
Was ist das?
Ich öffne auch jetzt hier noch ein Live-Paket.
Was ist da drin?
Können wir jetzt gucken. Es ist noch ein Paket drin.
Oh, da am Empfang stehen wirklich.
Hier, nimm mal du die Schere und öffne parallel dein Paket.
Ja, gib mir mal mein Paket da. Thomas, gib das mal rüber, was da liegt.
Erst trinken wir den Schnaps.
Oh Mann, ich will keinen Schnaps trinken.
Kann ich nochmal die Schere haben, bitte? Das ist ein sehr schweres Paket.
Danke. Ja.
Jakob, ich halte das generell für keine gute Idee, dass wir die Pakete während dem Podcast öffnen.
Warum? Schmitty, wir haben so wenig Zeit.
Am weißt Tag. Du, was dem Knossi passiert ist, als er die Pakete, die Zuschauerpost
ja, fährt? Alter, du bist ab! Dreck's auf! Ihr alle, das ist scheiße!
Das müsst ihr unbedingt gucken. Unser lieber Spiritus Rektor Knossi in seinem Highlight-Clip 2019 kriegt er in seinem Twitch-Livestream, weil er ist nämlich Twitcher, der Deutschlands größter Twitcher, kriegt der Scheiße in einem Paket zugeschickt. Und wie er darauf reagiert, ist für mich eines der lustigsten Video.
Ich war ein bisschen skeptisch, was Knossi angeht. Und dieses Video habe ich mir reingepfiffen. Und da habe ich es mir noch 10-mal reingepfiffen. Und ich finde, es ist das witzigste Video speziell.
Deswegen werden wahrscheinlich meine Pakete vorher geöffnet. Ich weiß zwar dann auch nicht, was drin ist, aber es wird vorher schon geguckt. Also sowas passiert hier nicht. Da, also klar, das kommt hier bestimmt an, aber ich krieg's nicht in die Hand, sagen wir so.
fällt mir gerade was ein, aber ich weiß nicht, ob es zu eklig ist zu erzählen, dann müssen wir es rausschneiden. Ihr müsst danach entscheiden. Ein Radiokollege von mir, Thomas Wosch, der hat mal von Fans zu Fritz vom RBB so eine Packung Schokokrossis bekommen. Und dann hat er gesagt, ja geil, aufgerissen und so gefressen während der Sendung, ne, in den Musikbreaks. Und dann stand hinten im Brief, dass das, dass die waren selbst gemacht aus Fußnägeln. So, Klaas, was hast du denn da im Paket?
Also, was habe ich denn hier drin?
Was ist das denn?
Ein Trikot.
Nein, Klaas, deine Wölfe! Ach,
meine Wölfe, sie haben mich nicht vergessen. Och, wie schön.
War die Nummer 10, Klaas.
Guck mal, was bin ich denn hier? Steht da auch mein Name? Oh, ist mein Name drauf!
Deine Wölfe, Klaas.
Das Auswärtstrikot von Wolfsburg das und das Heimtrikot.
Und das Heimtrikot. Mensch, jetzt haben die eins weniger.
Klaas, vielleicht ein paar Worte von dir an deine Wölfe.
Ja, also.
Was wünscht ihnen denn für die nächste Saison?
Ja, August also, geht's wieder. Jede Menge durch. Tore, gute Laune, weil Leute, das ist ein Spiel, es soll in erster Linie Spaß machen. Und da treffen sich also 11 Freunde, Spielerberater, Trainer, Sponsoren und die ganzen Leute, die da also mitverdienen. Aber in erster Linie 11 Freunde, die da ein tolles Spiel spielen, sich die Murmel hin und her schieben und ab und zu landet sie mal im Tor. Bei wem ist doch egal. Hauptsache, es gibt einen Grund zum Freuen und zum Lachen. Das Schöne beim Fußball ist, ja, weswegen es eigentlich immer gute Stimmung ist in jedem Fußballstadion, nach meinem Dafürhalten ist, einer gewinnt ja immer. Das heißt, es ist immer Positivität im Stadion. Immer. Oder, Schmidt?
Ja, das stimmt ja, das ja auch nicht. Ja. Ne? Es gibt auch 0-0.
Dann, ja.
Und Klaas, wirst du denn mal diese Saison zu deinen Wölfen gehen,
wenn
es wieder
geht?
Nein,
wegen Corona gar nicht möglich. Ach so. Ärgerliche Pandemie mir wieder dazwischen gekommen. Aber wenn ich wieder in der Kurve stehe, bei meinen Wölfen, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich die anfeuern, da stehe ich hinterm Tor, mache ich hier auf der Gegend.
Was singst du denn für deine Wölfe?
Da singe ich.
Sing doch mal so ein typisches, du bist ja auch wirklich Hardcore-Fan von den Wölfen.
Ultra ist
ja, sing doch einfach mal so ein schönes Lied, was du da singst.
Eine Straße, viele Bäume, das ist eine Allee, 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 Allee. Da bin ich da voll drin. Weißt du, das, da bin ich auch so ein Typ, wenn ich da noch mal ein Bier trinke und mir noch mal ein leckeres Bier hole, eine Bratwurst auf die Hand, dann finde ich diese Songs auch lustig. Dann nehme ich irgendwelche Leute in den Arm, die ich noch nie gesehen habe, so richtig so Männerschweiß, der sich so, da ist dann, oh, da ist dann die Pandemie egal. Hauptsache König, Fußball regiert wieder.
Also Schmidt, das wäre ein schönes Summer Breeze, mal, dass wir mal mit Klaas zu dir da auf dem Bett zu fahren.
Oh, lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Wirklich, ich
Schmidt, auf dem Bett, da gibt's eine Bratwurst, da gibt's ein schönes Bier, Fleisch, eine Flasche Rotwein und wir stehen da mit der Balkone, mit den Fans und die Stimmung aufsaugen.
Das wäre was.
Also ich möchte mich erstmal herzlich bedanken bei Wolfsburg. Vielen Dank beim VfL Wolfsburg, dass ihr mir das hier geschickt habt. Vielen Dank an die, ja, nehmen wir an Marketingabteilung, die mir das zukommen lassen hat. Es hat funktioniert. Kam im rechten Moment. So war es für mich, nicht zu ignorieren. Ja, gut Kick. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Leute, ich habe vor kurzem den Anfängerfehler Nummer 1 gemacht. Ich habe Bewertungen unseres Podcasts mit durchgelesen.
Oh. Ja, das ist aber typisch, dass du sowas machst.
Jetzt mal ernsthaft, wenn ihr eine Gloria-Platte da rausbringt.
Null.
Gar nicht. Kein Nein. Amazon-Kommentar, Nein. keine Rezension.
Nein. Nein.
Gar nichts.
Gar nichts. Nur vielleicht Platzierung ist aber bei Gloria auch nicht so spannend. Wo wir in den Charts, ob wir, wie DJ Sammy damals gesagt hat, jetzt knallen wir die Charts.
Ja.
Das hat so in der Form jetzt nicht so massiv stattgefunden. Also auch da habe ich jetzt, also Refresh bei Amazon oder iTunes hat bei Gloria Mittelbock gemacht.
Ja, okay, also das macht, das ist ja keine Koketterie, wenn wir sagen, wir sind da noch neu auf dem Feld, dass wir uns in die
Du bist ein Allesleser, geben. Sagen wir, wie es ist.
Ich lese alles, ja.
Ja, du bist ein Allesleser. Mir gibt alles Fresser, gibt auch alles Leser. Du bist alles Leser.
Ja, scheiße. Aber ich bin ja, jede Beleidigung bin ich schon gewohnt und ich gehe ja schon mit erhobenen Fäusten daran, wenn ich da irgendwie iTunes öffne und dann bei den Bewertungen durchklicke, ne?
Ja.
Es gibt aber manchmal, werden mir Sachen vorgeworfen, die ich jetzt mal hier richtig stellen will
und auch mal groß aufblasen willst. Du willst auch mal diese Sachen aus dem Internet rausholen, aus der Anonymität, der Egalheit. Ja. Wollen wir das mal rausholen? Das ist nämlich auch wichtig, dass wir das hier auf die große Bühne stellen und mal anstrahlen mit großen Scheinwerfern, mit der Flutlichtbeleuchtung von VfL Wolfsburg. Wollen wir mal diese eine Sache da aus dem großen Strom der Kommentare mal rausnehmen, um mal zu sagen, dass das da, was noch nie einer gelesen hat, nicht stimmt.
Weil da, was ich jetzt verlesen werde, ist so infam und so an den Haaren herbeigezogen werden, dass selbst der Schreiber, wenn er mich hört, sich
schämt. Schmidti, was macht Ingo Lenzen im Raum? Hast du dich anwaltlich beraten lassen?
War der die ganze Zeit hier in der Schublade?
Jetzt mal, eine Frage, Klaas, ja?
Ja.
Du kennst uns beide.
Jakob, warte mal, ich muss den Lenzen kurz mal wegschreiben.
So. Kennst Jakob und mich ja schon lange so, ne?
Ja.
Jakob hat ja eine köstliche Parodie von mir gemacht über mehrere Folgen, dass ich so Mario Basler auch so hemdsärmelig da so und den Konsum verachte Satire. Und dies und das, ne?
Satire.
Ja. Aber im Kern war das doch richtig.
Eine Thomas-Satire.
Weil ich so eigentlich so ein bodenständiger Typ bis hin zur Karikatur bin, der halt irgendwie auf Konsum keinen Wert legt, etc. Und Jakob hingegen ist der Westberliner, der irgendwie schon der goldenen Gabel aufgewachsen
ist. Ja, das stimmt schon, jetzt sagst du.
Also nee, der goldener Löffel war's.
Er ist beim Feinkostkäfer gezeugt worden.
Genau,
so. In der Auslage.
So. Und jetzt heißt es aber Folgendes. Überschrift, Konsum von Schmidt. Ja. Habe diesen Podcast bis eben sehr gerne gehört. Die Themen sind wirklich sehr gemischt und ich mag den Humor und die Kommentare von Klaas und Jakob.
Ja, danke schön.
Liebe Grüße.
Da wurde ich schon hellhörig, wo da mein Name fehlt. Warum der? Allerdings beschäftige ich mich seit einiger Zeit intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und somit auch die Reduktion von Konsum.
Ja. Können wir da erstmal das mal sagen? Toll, finde ich absolut wichtig und richtig.
Mhm.
Du auch wahrscheinlich, Klaas.
Eben wurde mir klar, dass der Inhalt in dem Podcast häufig nicht mehr meinen Interessen entspricht und ich mich nicht mehr mit Thomas Schmidt identifizieren kann.
Das geht mir das muss man immer nachjustieren. Das ist Schrauben nachziehen.
Wir machen die Bewertung gleich.
Wir machen die Bewertung
gleich.
Ja, Entschuldigung.
Mir in meiner Freizeit in einem Podcast anzuhören, wie jemand drei Fernseher mit mehreren Abos zu Hause hat, aber damit nicht einmal Spaß hat, sondern ihn es nur frustriert beim Herumseppen, ist doch irgendwie ein Höhepunkt unserer Gesellschaft. Geld und Ressourcen werden verbraucht für nichts. Und ich höre mir das dann auch noch an. Dafür ist mir meine Freizeit zu wertvoll.
Ja, du.
Nee, Schmidti, also, zu deiner Verteidigung. Zu deiner Verteidigung muss man sagen, der Mann hat absolut recht.
Leck mich am Arsch.
Ja, aber gut, dass wir solche schlauen Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die wirklich so das. Na, wieso Zuhörer und Zuhörerinnen? Beide.
Ja, ist auch nicht ganz zeitgemäß, mein Freund.
Da freuen wir uns, dass Leute hier das hören.
Können wir jetzt mal auf die Sachen.
Nee, aber ist doch toll, dass sie so aufmerksam sind.
Nee, nix.
Und dass die das mal merken, dass die und dir den Spiegel vorhalten, dass du dein hemmungsloser Manchester-Kapitalismus, dieser hemmungslose, entartete Konsum von dir.
Spätrömische Dekadenz.
Ja. Die Trauben fallen dir so elektronisch in deinen USB-Maul. Dass das mal jemand hört, das finde ich großartig. Und da können wir uns nur anstellen, denn was wir hier leisten, das hört der Hörer zu Recht gerne. Und Klaas und ich sind da ja schon auch anders drauf. Wir sind eher so.
Bei dir setzt doch die Depression, die setzt doch ein, wenn das letzte Piepsen an der Kasse verstummt.
Ja.
Oder wenn das letzte Mal es Piep macht und dann heißt es irgendwie, brauchen Sie eine Quittung. So, das ist doch der Moment, wo du schon anfängst, in das Loch zu fallen. Da ist doch schon, da hört auch schon dieser Ausstoß von Adrenalin.
Ja, weil ich so sparsam bin, weil ich irgendwie den Pfennig ehre und so. Und mich dann natürlich, da ist das letzte Piepsen, ist auch noch ein kleiner Schock. Ihr merkt, was ihr für ein Zerrbild von mir zusammengequasselt habt, wegen einer blöden Pointe, irgendwie immer auf den Schmidt, immer irgendwie den als Psycho darstellen lassen.
Zwei Fakten.
Hier, das und mit den Echsen, das war auch nicht in Ordnung.
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei.
Oh nee. Komm. Schmidti, was gibt's Neues? Die Mediamärkte haben wieder geöffnet und die Saturns und die Technik-Ecken. Was gibt's Neues? Was hast du entdeckt? Was hast du für uns und unsere HörerInnen getestet?
Für wie blöd hältst du mich, dass ich jetzt, nachdem ich mich hier die Hosen ausgezogen habe, einfach das mal richtigstellen will, dass ich kein Konsumopfer bin. Ich bin der Gegenteil. Ich bin umgeben von den
Schmidti,
größten Kapitalisten.
Schmidti, du bist unser Baywatch Berlin Sparfox und du hast wieder Technik auf Herz und Nieren geprüft. Was hast du diese Woche dabei?
Was weißt du schon über die Leaks vom iPhone 12? Komm, raus damit. Was kommt aus Cupertino da angeflogen? Gut, ne?
Ja, sehr gut.
Also,
Schmidi, was gibt's
ist
Neues?
Da etwa ein Maulwurf in den Reihen des Apple-Vorstands? Oder woher wissen die immer alles? Was ist deine Meinung dazu?
Mir fällt weder eine Pointe ein, noch eine neue Art, wie ich euch beschimpfen kann. Ich habe alles schon mal gesagt. Es wissen auch alle Hörer mittlerweile, was das hier für eine Scharade ist.
Ich finde mittlerweile, ich finde diese Verdrehung, also was ich so schlimm finde, ist auch dein Populismus bei der ganzen Sache. Du liest da Sachen vor und es gibt exakt zwei Punkte, wo du kritisiert wirst. Nämlich, dass du drei Fernseher hast und dass dir alles keinen Spaß macht. Das sind zwei Sachen, die du hier freimütig erzählt hast. Da hat dich weder einer reingequatscht, noch ist es gelogen. Du hast drei Fernseher und du hast meistens schlechte Laune. Also Unterhaltungselektronik ist ein großes Wort, wenn man davon ausgeht, dass die Elektronik dich unterhält.
Aber ich bin doch kein Konsumopfer. Ich bin ja, doch nicht
bei
hier.
Bei dir ist es eher so Zeitverbrennungselektronik. Du, also das ist Unterhaltung kommt da ja für dich nicht an. Sondern es ist eigentlich nur lieber Gott, lass Abend werden, Elektronik, für dich. Du wartest einfach nur, das ist einfach, es schreibt ein paar Tage aus dem Kalender bei dir. Ja. Sonst
was
ja nicht.
Denkst du denn, was mich dazu gebracht hat? Jetzt denk mal drüber nach.
Das ist immer der rhetorische Trick. Du machst mich erst dazu.
Ja.
Was du machst, damit ich sowas sage, ist deine Schuld. Ich gucke wie ein Zombie mit meinen schwarzen Augen in einem meiner drei Fernseher, die ich hintereinander aufgestellt habe. Ich gucke durch drei Bildschirme durch, die hintereinander stehen. Ja. Und schieße dann mit einer goldenen Pistole wie Elvis in den Monitor, wo gerade das schlechteste Programm läuft. Und ich habe ihn dazu gemacht. Ich habe ihn dahin getragen. Du bist wie König Minas. Alles, was du anfasst, wird ein USB-Stick.
Es ist quasi die Fernseher, das stimmt sogar, ist für mich wie so White Noise. Ich muss die anhaben, damit ich mir nicht Gedanken mache, wie mein Alltag, mein Leben, vor allem mein Berufsleben
aussieht. Ablenkungselektronik. Okay, jeder nennt eine Sendung, bei der man wunderbar herrlich schlafen kann.
Ja.
Thomas Schmidt, Ihre Urteil bitte.
Ich schlafe wirklich nie, solange der Fernseher läuft, bin ich in meinem Leben noch nie eingeschlafen. Das ist nicht gelogen. Ich bin noch nie bei einem Film eingeschlafen, ich bin noch nie beim Fernseher.
Nee, das ist bei ihm so. Der ist so. Ja. Da geht's wirklich.
Weil du das Medium so ehrst?
Ja. Nein, nicht deswegen. Aber es ist in dem Moment, es ist tatsächlich, ich seppe so lange rum, bis ich was finde, wo ich wirklich am Haken bin und dann gibt's keinen Grund zu schlafen. Und bei einem Film zu schlafen, ist eine reine Frechheit. Das macht man einfach nicht. Egal wie schlecht, selbst bei keine Ahnung, American Pie 5, würde ich nicht einschlafen.
Ja,
also ich finde es ist ehrenvoller zu sagen, na, das ist nichts für mich. Ausschalten und sich vielleicht doch vornehmen, das am nächsten Tag weiter zu. Nee, das mache ich auch nie. Ich habe noch nie einen Film so halb angefangen. Es gibt so Leute, die haben hier die Irishman. Haben die über eine ganze Woche geguckt. Die haben da so mal 20 Minuten reingeguckt, dann haben sie irgendwie
die Hand.
Ey, du Arschloch.
Ich habe es nicht absichtlich gemacht, aber ganz ehrlich, ab 22 Uhr bin ich wirklich nicht mehr zuverlässig in der Funktion. Ich
Dann lass den doch aus, den Scorsese.
Ja, was? Wieso darf ich jetzt kein Scorsese mehr gucken, weil ich
bin? Da ist doch kein Podcast, den man mal so häppchenweise da so über die Woche sich teilt. Da kann ich den Schmidt schon verstehen.
Nur weil ich manchmal müde bin, weil ich ein anstrengendes Leben habe.
Dann fängt man keinen Film an.
Richtig. Dafür wurden Serien erfunden.
Nee, dafür sendet Sat.1 die Reportage.
Ja, ich habe gestern zum Beispiel,
hast du auch geguckt? Im Spaßbad? Hast du es gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe gestern geguckt, wie sich Leute bei Welt, bei meinem Sender Welt, haben die sich selber einen Pool gebaut. Gott, was eine Arbeit. Also eine Stunde haben die da das Loch gegraben und so. Man dachte schon, uiuiuiui, ob das mal gut geht.
Kannst du denn richtige Konsumarschlöcher sein, die sich sowas bauen?
Kannst du denn beim Fernsehen schlafen? Gibt's eine Sendung?
Alles.
Ja?
Ja, also alles, aber natürlich am liebsten irgendwie, also wozu schläft der Deutsche ein, haben wir ja schon mal besprochen, ne? Also große Technik, Windräder, die durch, also Schwerlasttransporter, Hitler, das ist so das normale zu Bettgeh-Programm. Aber ja, alles Mögliche eigentlich so. Also was mich halt nicht so nervt. Also manchmal sind so Sachen, die gucke ich mir an wegen so einer gewissen Anti-Ästhetik. Zum Beispiel so Kabarettprogramme im Ersten, die dann mal, wo dann irgendwie, keine Ahnung, da beim Knobeln da dann der SR gewonnen hat. Oder der SWR und dann kriegen die so Sendeplätze und irgend so ein Mundart-Comedian, so ein Kabarettist, der normalerweise in so Mehrzweckhallen außerhalb meines Bundeslands auftritt, der hat dann da so eine Show dreimal und der macht dann mal über die Frau Merkel mal ein paar Witze und das fange ich dann an zu gucken, weil
Läuft der Böhmermann schon?
Nein, ich meine jemand anders. Nein, ich meine jemand, es ist so einer, der hat immer so ein T-Shirt Boah, an.
Komm, aufs Kabarett. Aufs jetzt
mal. Kabarett ist schon witzig.
Also bei
Satire. Aber da werde ich dann, da nehme ich mir das so vor, um das mir so anzugucken. Oder hier, wie heißt der? Riechling.
Gibt's den noch?
Ja, der verkleidet sich immer so, auch als Angela Merkel, aber der gibt sich nicht so viel Mühe. Er setzt sich dann immer so eine olle Perücke auf, wo man immer so als Zuschauer erstmal denkt, Junge, also da hättest du ja auch mal eine neue Perücke, mal die wenigstens ein bisschen passt. Der rasiert sich dann nicht und er sieht wirklich immer aus, ja, wie der rosa Riese, den sie mitten im Umbau da eingekerkert haben, weil er da irgendwie eine Straftat begangen hat. Also mitten in der Hormontherapie in Einzelhaft kam. Also beim Riechling, dann gucke ich das am Anfang und dann macht mir das Spaß und dann rege ich mich so darüber auf, dass ich hellwach bin.
Ja, das will ich ja sagen, weil ich reg mich da auch so zu sehr auf, um da bei pennen zu können. Ich schlafe aber wirklich göttlich ab dem dritten Gast von Markus Lanz. Und das ist auch keine Kritik an der Sendung Markus Lanz, ich gucke die ja auch gerne. Aber ab dem dritten Gast dämmer ich herrlich weg. Egal wer es ist. Ganz schön.
Ja, am Ende kommt immer noch irgendein Bergsteiger.
Ja,
da bin und das finde ich halt das Interessanteste.
Ja, es da kommt noch am Ende kommt noch ein Mensch.
Ja.
Das ist dann der Bergsteiger oder einer, der mit seiner Frau mit dem Unimog durch Afrika fährt seit 30 Jahren und da die dollsten Dinger erlebt hat.
Und den ist immer aus Versehen nur noch ganz wenig Zeit, leider.
Ja, aber
ja genau.
Der muss nochmal wiederkommen.
Exakt, weil vorher Söder dann doch irgendwie statt den geplanten 2 Minuten 40 geredet hat.
Ja. Was mir dann aber immer leid tut bei den Leuten, ne? Die sind da auf den Kilimandscharo oder sonstig draufgebrettert oder mit dem Moped durch Peking irgendwie die Seidenstraße lang. Die haben aber immer das Pech, A, kommen sie ganz am Ende und B, war Lanz da überall schon und hat da mal ein Foto gemacht mit irgendeinem alten Mann, den er da getroffen hat. Das sind ganz interessante Menschen.
Aber was ich witzig finde, da hat er immer dieselbe Formulierung. Er sagt dann, dass die versprechen müssen, wiederzukommen. Als wäre das so, dass das von denen abhängt. Das finde ich immer, muss ich immer drüber lachen. Die müssen mal versprechen, wiederzukommen. Und das heißt also, jetzt ist die Zeit um, verpisst euch.
Ja, das ist ja netter, ja?
Ja, ist netter,
ja. Wenn da so, also am lustigsten finde ich so Helge Timmerberg, ne? Ja. Der auch manchmal da ist und, naja, man würde jetzt sagen, Abenteurer ist er wohl, ne? Am Ende.
Hausel.
Am Ende ist er so ein bisschen so eine Mischung aus Big Lebowski und
ein Reiseboomer.
Reiseboomer, Big Lebowski, irgendwo da, so in der Mitte. Sagen wir mal, Helge Schneider mit ein bisschen viel Testosteron.
Ja.
Und der hat dann auch viele Sachen immer erlebt, aber dem ist das immer egal. Dem hat man das Gefühl, der hat da im Gastbereich hat er da das Buffet leer gefressen. Das ist ja sehr gut bei.
Ist das so? Hat er gutes Essen?
Ja, sehr gut. Viel besser als bei uns.
Ja?
Ja, ja.
Also stimmt das, dass es da so ganz leckeren Weißwein gibt?
Ja, ja,
ja, ja. Bei uns gibt's keinen Weißwein bei Lettner Berlin.
Nee, ist auch gut so.
Vielleicht werden die Gäste dann noch spritziger.
Meinst du, dass die so die Zunge lockern?
Ja.
Ja, gut, von mir ist
die Kommt aber aus der Tradition, weil Violetta früher immer das Catering geklaut hat.
Ja.
Und deswegen haben wir da nie teure Sachen hingestellt.
Das Ding ist, dass tatsächlich, ich stelle jetzt mal eine steile These auf, das Catering und der ganze Backstage-Bereich bei Markus Lanz kostet mehr als unsere Show vorne. Wirklich, wir könnten, wenn wir als Gast bei Markus Lanz, wenn ich da eingeladen wäre und wir würden vor meinem Auftritt bei Lanz unsere Show da hinten drehen, würde sie hochwertiger und auch besser vorbereitet
kreativer
und mit besserem Personal und schönere Leute würde man sehen, wenn man das da machen würde. Also wirklich eine Armee gut gelaunter, perfekter Menschen, die sich darum kümmern, dass alles super ist und dieses Pflänzchen Gastfreundschaft keimt so in einem hoch und je nach Thema wird es dann entweder plattgetrampelt von Markus oder nochmal nett nachgefragt. Also Politiker, die werden ja manchmal ganz schön hart rangenommen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass neben all der dann auch teilweise unberechtigten Kritik an Markus Lanz, das auch sein großes Pfund ist, dass viele bestimmt, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang auch dachten, naja, was will der mir denn erzählen? Und dass der die dann halt mal so richtig auf links gedreht hat. Und die alte journalistische Technik des dieselbe Frage 10-mal fragen und beim 11. Mal kurioserweise antwortet jemand drauf, das funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Es geht.
Bei mir hat es gerade eben noch, das ist jetzt schon eine Weile her, aber du hast da sowas erzählt von dem Perücken von Matthias Riechling, oder wie er heißt, ne?
Mhm.
Und da kriege ich sofort so Sodbrennen. Weil ich finde, wir stellen hier ja manchmal auch so ein paar Regeln vor, die in der Firma gelten und die maßgeblich für eine gelungene Show beitragen, die wir so machen. Mhm. Und dazu gehört die Unsitte. Jeder Redakteur, den man irgendwie nicht, also ist das Stichwort, ist für mich, ist komprimierte Scheiße. Nee, wir müssen das piepen. Konstantin müssen wir piepen, aber es gibt einen Anbieter von Kostümen, Masken und Perücken, die symptomatisch sind für alles, was schiefläuft im deutschen Fernsehen. Immer wenn es heißt, wir verkleiden den Klaas, den machen wir da zum Hobbit in Vanuatu, dann kommt erstmal, die erste Rutsche ist immer von eine Perücke, die halt nur so halb gut aussieht, die nur so halb gut sitzt, wo die Haare so ein bisschen so strohig so wegstehen, die Ohren so weg, also es ist alles
also
so
hinter. Also Peter Jackson hat die Filme nicht mit aus.
Ja. So, und für mich ist das mittlerweile schon so ein Synonym. Und wenn man, ich habe so das Gefühl, wenn man sich zu lange wegdreht von der Show und der Redaktion, dann kommt sofort wieder. Das ist wie so ein Virus. Das ist irgendwie in jeder, irgendwie haben die alle, vielleicht liegt es auch an Produktionen an, ich weiß nicht. Je nachdem, irgendjemand kommt immer auf die Idee, wir probieren erstmal durchzusetzen. Nee, da gibt's lange Gesichter.
Du tust da so, als wäre das hier so eine, als würde hier irgendeiner seine Ideologie durchdrücken hier. Hier, Pinke. Was glaubst du denn? Die kleinste Violine der Welt, die spielt auch immer leiser im linearen Fernsehen.
Der Erste, der sich beschwert, wenn Duff kommt. Und Jetzt machst du hier irgendwie als.
Ja, aber das ist der Grund. Es fehlt das Geld. Nee, woher hat Markus Lanz das Geld?
Es ist einfach Google-Treffer Nummer 1. Das ist es. So. Ja. Und dann denkt man, es gibt halt Leute, die sagen, man kann so eine Perücke und sowas, das kann man so machen wie bei Switch. Mhm. Oder wie bei Extra 3, was da irgendwie Max Giermann macht. Das heißt auch stundenlang in die Maske setzen so. Das, da setzt man sich lieber so einen Plastikhut auf. Und das ist für mich so, ich finde das.
Eine Aggressivität hier auf einmal. Ich verstehe das nicht.
Als hätte du mich im Stich. Ich liefer dir eine Maske nachher an.
Ich habe Angst, dass ich noch zum Opfer werde dieser Sache. Ich habe irgendwie Angst, ich weiß nicht, irgendwie hast du ein Klima der Angst erschaffen, dass man immer denkt, wenn du so einen Anfall kriegst, gleich ist man auch dran. Und dann distanziere ich mich immer schon mal, selbst wenn es noch gar nicht um mich geht. Aber du bist dann in so einer Fertigmachstimmung und da ziehe ich schon den Kopf ein hier. Da kriege ich schon nicht mehr mit, was du sagst. Da bin ich schon in meinen Schildkrötenpanzer eingezogen. Und da habe ich schon, wenn hier der Hammer kreist, da gehe ich lieber gleich weg. Weil ich denke, das ist jetzt hier so eine Art Ausbruch. Und da mag ich gar nicht im Raum sein.
Weißt du noch, als ihr auf der Spree habt ihr so im Schlauchboot gegeneinander gekämpft, da warst du so ein Captain. Das war und das werde ich dir jetzt immer liefern. Immer wenn ein Redakteur kommt und sagt, so können wir das so machen? Jakob, ich bitte dich da auch, einfach das durchzusetzen.
Aber ich
dann
finde,
sagst du, klar, also, dem Klaas ist es wichtig, dass die Pinke stimmt.
Also ich finde, dass Joko, also ich sah ja noch verhältnismäßig okay aus. Joko war an dem
als
Tag
Krabbe.
Als Krabbe. Ja. Und ich muss sagen, als er sich da umgezogen hat, ne, da bin ich, das haben wir draußen umgezogen im Park. Und da war ich hinter so einem Baum und er hinter so einem Baum. Und da hatte ich das kurz, wusste ich nicht genau, als was er sich verkleidet, da bin ich hinter dem Baum vorgekommen und da bin ich panisch zum Aufnahmeleiter gelaufen und habe gesagt, Leute, ihr müsst das Veterinäramt rufen, da hinten ist eine Krabbe. Die ist 2 Meter groß. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe Angst. Das ist irgendwas Prähistorisches. Hier ist irgendwas aus dem hier auf dem abgegammelten Spreepark hier. Ist hier zum Leben erweckt worden. Mit Magie oder so. Wir müssen jetzt sofort entweder das Veterinäramt oder die Ghostbusters rufen. Hier ist was im Busch. Bis ich festgestellt habe, das ist einfach nur ein sehr gut von der Firma eingekleideter Joko. Als wirklich lebensechte Krabbe, aber 2 Meter groß. Die haben mich richtig gekriegt.
Ja, glaube ich.
Ja.
Also ich möchte jetzt einen Themenwechsel vorantreiben, damit wir uns mal wieder wohlfühlen. Mhm. Und es ist ja ein absolutes Ideal unserer Zeit, ist sich wohlzufühlen. Im eigenen Körper, in der Welt da draußen, die teilweise so hart ist. Ne? Aber es gibt Orte, wo es mich wahnsinnig aggressiv macht, wenn Leute sich da zu wohlfühlen. Und ich möchte mit euch noch ein paar Orte suchen, wo es euch, glaube ich, ähnlich geht. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn du in der U-Bahn sitzt, gibt es Leute, die fahren in der U-Bahn zweckmäßig und funktional zur Arbeit. Die haben ihren Rucksack oder ihren Koffer, ihre Arbeitstäschchen so zwischen die Beine geklemmt, lesen vielleicht Zeitung oder gucken stoisch nach unten. Und dann gibt es Leute, die fühlen sich in der U-Bahn sowas von wohl, die haben die manspreaden auch gern mal und dann machen die so einen Joghurt auf und essen in der U-Bahn Joghurt. Und Joghurt ist zum Beispiel etwas, man darf sich nirgendwo so wohlfühlen, dass man außerhalb des Wohnzimmers oder der eigenen Küche Joghurt isst. Das macht mich so wütend, wenn Leute in der Fremden Joghurt essen. Es gibt Produkte, die sind nicht dafür gedacht, dass man die woanders isst. Und ich finde es eine Frechheit, wenn Leute sich so gemütlich machen für 6 U-Bahn-Stationen, dass sie da überhaupt daran denken, Joghurt zu öffnen.
Was ist denn, was Messer, Gabel, Löffel hat?
Macht man nicht. So wohl hat man sich nur zu Hause zu fühlen. Und du, Klaas, mein Freund, zu Recht verziehst du dein Gesicht. Denn du bist jemand, der überall Joghurt essen würde.
Ja.
Sogar Quark.
Ist das noch schlimmer, oder?
Das ist schlimmer. Weil es ist so ein größerer Becher. Und das ist so ein Becher, der ist dafür konzipiert vom Hersteller, dass man den aufmacht, dann schüttet man was in so eine schöne Schale, macht den wieder zu, tut den zurück in den Kühlschrank. Der ist nicht dafür, dass man den so ins Büro den aufreißt und sich so wohlfühlt, dass man den trinkt.
Quatsch.
Dass man ihn trinkt.
Wer hat dir denn das erzählt, dass man da was abschöpft, um das sich aufzuteilen? Weil Joghurt ist ja so ein Produkt, das kann man ja 2 Jahre im Kühlschrank stehen lassen. Ne? Da ist immer noch was. Hast du noch Joghurt da? Ja, sicher. Ja, wochenlang steht er da schon. Den isst du mal, du. Da kannst du dir auch noch so ein Drittel davon nehmen. Also Leute, die so einen angefressenen Joghurt wieder zurück in den Kühlschrank stellen, die könnte ich
500 Gramm Becher.
Also, ja, auch ein 500 Gramm Becher.
Und davon isst du auch 2.
Ja, dann kauft man sich das halt nicht.
Wie Fruchtzwerge ist der Mandy?
Dann kauft man sich das eben nicht.
Aber findet ihr das in Ordnung?
Sich wie mit so einem Scorsese-Film. Da hier so anfressen und wieder zurückstellen. Also ganz ehrlich, ich bin zum Beispiel noch nie beim Joghurtfressen eingeschlafen. Noch nie. Es gibt ja wirklich Leute, die
weil
ist das
schon
passiert.
Weil du die Leute ehren willst, die den Joghurt gemacht haben?
Ja. Das, ich finde einfach der Firma, übrigens, das kann ich auch mal sagen, war das die Firma Milram, ne? Das sind nämlich meine Freunde. Die haben mir diesen leckeren Joghurt mit diesen Zabayone, mit den Splits, mit diesem Joghurt-Splits da. Ja. Haben die mir nämlich zugeschickt. Und zwar 3 Paletten. Richtig viel. So, dass man wirklich fast drüber nachdenkt, einen extra Kühlschrank zu kaufen, weil wo soll das hin? Und die haben mir das zugeschickt mit einem netten Brief, dass ich freue, dass ich ihr treuer Kunde und Fan bin. Und ich habe mich nie dafür bedankt. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen. Für mich ist Milram der Martin Scorsese unter den Joghurtherstellern. Und ich muss wirklich sagen, ein Meisterwerk. Selbst die Rolling Stones wären begeistert, wenn Milram nur für sie mal Joghurt machen würde. So wie Scorsese für sie auch mal einen Film gemacht hat. So müsste man praktisch sich auch überlegen. Ich könnte das, was die Stones für Scorsese sind, könnte ich für die Firma Milram und den Joghurt sein.
Sehr gut. Bist du mal aus dem Haus gegangen, hast dir einen Löffel noch so ins Jackett gesteckt?
Ja, den habe ich dann aber abgegeben, den Löffel.
Du nimmst dir zu Hause einen Löffel mit und deine Fruchtzwerge und stopfst dir alle Taschen voller Fruchtzwerge und dann sitzt du in irgendeinem Produktionswagen
und frisst diese Fruchtzwerge da auf. Also ich möchte jetzt kurz mal eine Sache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit so einer funktionalen Anglerweste losgehe und in jede Tasche kommt ein Fruchtzwerg.
Wie so ein Rambo der Fruchtzwerge. So. Fruchtzwerg-Rambo.
Ja, das mache ich natürlich nicht. Ich nehme mir schon manchmal einen Löffel mit, aber nur in der Absicht, das dann im Auto zu essen, bevor ich aussteige.
Weil du ja gefahren wirst, muss man dazu sagen.
Nee, auch wenn ich fahre.
Moment, mal, all dem, was du hier vorhin postuliert hast, frisst du Joghurt bei der Autofahrt?
Nein. Ich habe ja gesagt, bevor ich aussteige.
Wie, wann frisst du den Joghurt?
Schreib mich doch nicht so an. Kann ich die Geschichte mal erzählen oder ist das jetzt hier nicht möglich?
Ja, okay.
Und dann wird mir hier niedergebrüllt, weil man Joghurt gerne mag. Ist das jetzt das neue Ding hier? Ihr seid alle verrückt geworden.
Erzähl doch jetzt.
Irgendwelche Rastafaris rufen zum Sturm auf den Reichstag, ja? Und man darf sich über gar nichts mehr wundern. Hier wird man niedergeknüppelt, rhetorisch, weil man irgendwie gerne Joghurt isst. Mal, seid ihr alle verrückt geworden? Könnt ihr mal aufhören damit? Muss ich jetzt hier 3 Polizisten mir holen, die mit letzter Kraft dafür sorgen, dass ihr mich in Ruhe lasst, weil ich gerne Joghurt? Was ist los hier?
Wann isst du jetzt den Joghurt?
Manchmal will ich den zu Hause essen, dann kann ich aber nicht mehr, muss ich los, weil ich irgendwie getrödelt habe. Und dann in der Eile steht der da, ich habe Bock drauf. Und dann nehme ich mir einen Löffel mit und dann nehme ich den mit ins Auto und tue den dahin, wo andere Leute den Kaffeebecher stehen haben. Und dann fahre ich und dann bin ich auf dem Parkplatz, bevor ich dann dahin muss. Manchmal bin ich schon 2 Minuten vorher da. War Joghurtblinker, Wurstblinker. Und dann esse ich den und dann steige ich aus. So, keine Pointe.
Was ich gut fände, wenn du dir so ein Schild kaufst, wie es manchmal so Leute am Arzt im Einsatz.
Ja.
Also so, Vorsicht, Mann isst ein Joghurt.
Ja.
Für die Heckscheibe.
Joghurt an Bord.
Ja. Weißt du, was ich richtig schlimm finde, Glas? Also wenn wir bei dem Thema sind, so wo sich's Leute zu bequem machen,
ja,
dass es richtig hart nervt, dann gucke ich jetzt in diesem Augenblick auf Jakob, der da so schlimm CDU-mäßig da in seinem Sessel fläzt. Das ist wirklich nicht auszuhalten.
Ja, stimmt, du sitzt da wirklich wie Sigmar Gabriel im letzten Jahr seines SPD-Vorsitzes.
Ja, ich liege hier so halb auf so einem Ledersessel. Also nee, ich liege eigentlich ganz.
Ja.
Ich habe es geschafft, diesen Ledersessel so mit Po auszufüllen, dass eine Ebene gerade entsteht, auf der ich wiederum mit dem Rest meines Körpers liege.
Ja, das ist das, was Sigmar Gabriel erfunden hat.
Ja,
und Sigmar Gabriel hatte auch einen großen Faible für schwarze Polohemden. Also du bist wirklich auf dem besten Weg Richtung Privatwirtschaft gerade.
Highway Richtung Siggi.
Gestern habe ich die Hölle gesehen.
Das war kein thematischer Sprung.
Nö. Es lief auf Sat.1 die Reportage, Sat.1-Reportage trotzdem Spaßbad. Und ich habe mich kurz gewundert, wieso trotzdem?
Ah.
Und das trotzdem war natürlich trotz Corona.
Ah.
Und es klar. Hat irgendwie diese, keine Ahnung, irgend so eine Megatherme in Bayern da, Erding oder so, Therme Erding, die hat das erste Mal wieder die Toren geöffnet. Und da sind die Leute hingeströmt. Da ist ganz Bayern, weil endlich darf man wieder auf die Rutsche. So, ne? Da ist jetzt ist wieder erlaubt. Und dann habe ich aber wirklich, das ist der schlimmste Ort, den ich mir je vorstellen könnte, nicht auszumalen, in Corona-Zeiten im Spaßbad. Weil an jedem Eingang, an jeder Treppe zum Becken steht einer, der darauf achtet, dass nur eine gewisse Anzahl von Leuten im richtigen Sicherheitsabstand in das Becken gehen. Das heißt, du stehst an jedem Becken, an jedem Imbiss, überall stehst du eine riesige Schlange in deinem Bikini oder in deiner Badehose und wartest, dass du da reingerufen wirst, dann darfst du kurz baden, musst aber nach einer gewissen Zeit auch wieder raus, damit die nächsten 5 Leute rein können. Dann gibt's da so eine
wie einer Schaukel, wenn sich Leute anstellen.
Ja.
Fürchterlich. Dann völliges Desaster war halt die Rutschen. Ne? Da oben war Sodom und Gomorra und da mussten sie da rumpfeifen mit der Trillerpfeife und haben die Leute angebrüllt und Abstand, Abstand. Dann gab's so eine Bar im Becken. Da durfte man sich aber nicht anlehnen an die Bar. Und dann hat man so ein Bier gekriegt, musste damit aber dann rumschwimmen und in Bewegung bleiben und immer einen schönen Abstand. Das war ein Ausgeburt der Hölle. Ich habe fasziniert geguckt und wäre dabei niemals eingeschlafen.
Nee, also das, die Therme Erding, die kenne ich.
Ja.
Da war ich schon mal. Ah. Das ist ein paar Jahre her. Und da kann ich mich nur daran erinnern, unabhängig jetzt von Corona, das ist natürlich also Quatsch, ne, dass man halt so eine Sache, die praktisch kaum durchführbar ist, aus Geschäftssicht notwendig, nehme ich mal an. Aber trotzdem finde ich das einfach kurios, dass man auf die Idee kommt, das jetzt zu machen und das irgendwie auch noch gut zu finden. Immer mit der Verantwortung, den anderen den Spaß zu verderben, weil man zu lange in diesem Wasser ist. Und was ist bitte eine vernünftige, höfliche Zeit, im Wasser zu bleiben? Mhm. Weil man muss ja in so gesellschaftlich-soziale Regeln irgendwie antizipieren, ohne dass sie so aufgestellt werden. Da wird ja nicht gesagt, jeder darf 7,5 Minuten hier rumplanschen, weil davon lebt das ja, dass man da einfach mal reingeht und mal so ein bisschen so rumplanscht und nicht die ganze Zeit denkt, jetzt läuft hier die Uhr rückwärts und die erste Oma steht schon augenrollend an der Treppe, ja, weil die jetzt als Nächste rein will und der ist kalt.
Ich fand auch faszinierend, dass wirklich die sagen so, wir öffnen jetzt mal, es ist alles nicht so ganz koscher, überall Warnschilder, überall Masken, überall, aber die rennen denen die Türen ein. Da war wirklich wie, wenn so ein Elektromarkt eröffnet wird, ne? Früher. Da waren da 1000 Leute vor den Toren. Ja. Die haben nur auf den Tag gewartet, in dem man endlich wieder ins Spaßbad darf. Obwohl Corona ja jetzt, wäre ja gelogen, wenn man sagt, es ist weg.
Also wäre ein bisschen gelogen. Und aber stell dir mal vor, manchmal werden ja so Medikamente versehentlich entdeckt. Mhm. Ne, also jetzt Viagra war, glaube ich, eigentlich ein Herzmittel.
Ja.
Ja.
Für den Blutdruck irgendwie. Ne?
Genau, ja. Oder irgendwie sowas, ja. Und es gibt ja so andere Sachen, wo man festgestellt hat, dafür funktioniert das auch sogar viel besser.
Koks war irgendwie gegen Kopfschmerzen oder so.
Ja, hat ja auch funktioniert.
Popcorn, Pisse gleich Penicillin. Ja. Kennt man.
Ja. Genau. Und was wäre denn, wenn der einzige Impfstoff jetzt tatsächlich, weil da keiner drauf kommt, so ein Fußpilz ist?
Oh.
Weil das könnte ja sein,
ja.
Dass es deswegen funktioniert. Stell mal vor, Fußpilz gegen Corona.
Trump würde sagen, haben wir das mal ausgetestet.
Ja, auf die Kampagne vom Bundesgesundheitsministerium freue ich mich schon.
Und in welches Berliner Bad würde man als erstes gehen?
Ja, klar, ich weiß, hier. Oder da an der herrlich.
Ja, ja.
Ganz schön.
Rufmord. Wir sind der kriminellste Podcast Deutschlands, habe ich
gesagt. Ja, das können wir ja piepen, oder? Dann sagen wir nicht, wo man Fußpilz kriegt, weil man kriegt überall Fußpilz.
In Berlin.
In Berlin.
Ja.
Ja. Und teilweise muss man dafür niemanden
freiwillig. Man kriegt teilweise sein Geld zurück, wenn man kein Fußpilz
hat. Man kriegt Fußpilz auf dem Bürgersteig in Berlin. Man muss gar nicht dafür in so ein Spaßbad gehen. Man kriegt es durch die Schuhe und die Socken. Ja, indem man einfach nur 2 Kilometer in Spreenähe kriegt man schlimme Krankheiten, die es außerhalb Berlins gar nicht gibt.
Jeder ohne Fußpilz ist zugezogen. Meine Meinung.
Aber in der Therme Erding, um das vielleicht abzuschließen, ist es so, dass mir die einzige Sache, die mir in Erinnerung blieb, ist, dass der FKK-Bereich, dadurch, dass es ja echt sehr groß ist, ne? Es ist ein Riesending, wirklich. Also für so Fans von überdachten Welten ist das wirklich toll. Dass der FKK-Bereich so groß ist, dass es einem irgendwann wieder komisch vorkommt, dass man immer noch nackt ist, nachdem man schon so lange gelaufen ist.
Was mir komisch vorkommt, vielleicht könnt ihr mir das erklären, weil ihr die Erfahrung schon gemacht habt, aber da ist halt Eventsauna, ist halt das neue alte Ding. Das heißt, du gehst nicht in die Sauna und starrst auf deine Füße oder guckst, wie es tropft, sondern da ist Motto-Party. Da kommt dann nämlich rein und da ist dann auf einmal Oktoberfest-Motto. Und dann kommt einer rein mit Tracht und es wird da Schublattler gemacht. Und
ja, Ischgl-Style.
Ja, und dazu ist Blasmusik. Und dann tapseln die da rum und schwingen das Handtuch und es ist wirklich so richtig rumtata. Und dann gibt's in jeder Sauna in Erding, ich hoffe, das stimmt jetzt aber, gibt's Mottos. Und da ist auch was los, da treten die sich platt, weil da Oktoberfest in der Sauna ist. Das klingt. Ja,
kann ich als alter Sauna-Fan gut verstehen. Toll.
Ja, gut.
Wirklich.
Ja.
Also ja, da bin ich sofort für zu haben. Sag mal, wart ihr schon mal im Center Park eigentlich?
Nee. Mm-mm.
Ich war da mal als Kind. Und ich fand's herrlich. Und ich habe so eine schöne Kindererinnerung an den Center Park, dass ich jetzt denke, und ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, aber weil ich habe es nie überprüft. Aber ich habe so eine schöne romantische Erinnerung daran, weil das für mich so schön war da, dass ich jetzt denke, ich hätte immer noch dieselben Gefühle, wenn ich jetzt da wieder hinkäme. Und da hatte ich natürlich deswegen schöne Gefühle, weil die hatten da so eine Halle mit so Spielsachen, weißt du, so Pinball und so Zeug, Flipper.
Wahrscheinlich auch super leckere Pommes.
Super leckere Pommes, ja. Dann hatten die so eine Air-Disc, weißt du, die man so.
Ah, das habe ich auch gern.
Ne, wo man so eine Plastikscheibe über so ein mit Luft bespieltes Tischchen da schieben kann. Und dann gab's da so eine Wildwasserbahn und ein tolles Schwimmbad und dann so Häuser, die hatten einen Kamin und dann gab's da so einen wirklich wie mit einem Zirkel gezogenen kreisrunden See, der da angelegt wurde, überhaupt völlig unromantisch.
Wie bei Wendler vorm Haus.
Ja, so sah es eigentlich da aus. Ja, im Prinzip wird das wie das Leben des Wendlers, genau. Also man darf nicht unter jeden Stein gucken, weil teilweise liegt da ein Kabel. Ja, gut, das dazu.
Ich habe jetzt Angst, dass sie dich so zum Ehrenbürgermeister ernennen.
Ich habe jetzt auch wieder aufgehört zu reden, bevor ich irgendwie so eine Art Präsident vom Center Park werde, versehentlich.
Aber du hast ja eine Verantwortung als A-Promi. Die haben Jakob und ich nicht.
Jakob.
Ja, und ich wollte dir, Jakob, ich möchte dir was vorschlagen. Wir haben ja die erste Stufe des Influencer-Daseins erfolgreich gezündet, möchte ich sagen. Der Schnaps fließt.
Ja.
Jetzt gibt's, aber habe ich mir abgeguckt, es gibt so, wenn du ein richtig geiler Influencer wirst, dann wirst du, und da müssen wir hin, wirst du von Tourismusbehörden und sowas eingeladen, in das Land zu kommen und in einem 5-6-Sterne-Hotel mal so eine Woche zu
verbringen. Das sind aber meistens Länder, die Werbung nötig haben.
Das ist mir scheißegal.
Es kann Dubai, aber wenn es heißt, 6-Sterne-Hotel im Jemen, Vorsicht.
Ja, aber auch ganz oft in Österreich, da darf man dann da irgendwie in so ein Mega-Hotel und da muss man so ein paar Storys machen. Und ich möchte auch nur sagen, ich weiß nicht, Jakob, wie es dir geht, ich hätte da persönlich jetzt kein Problem, wenn uns, selbst wenn es Schottland ist, einlädt da mal vorbeikommen, dann machen wir mal eine Story und so.
Also es ist einfach so, wenn uns ein Land fasziniert, dann können wir aus dieser unendlichen Leidenschaft auch keine Mördergrube machen.
Ja, danke.
Dann wird sich das natürlich bahnbrechen in Storys, in Fotos, in witzige Witze und dann machen wir da alles mit, wenn uns das Land
Spezialfolge.
Auch das, wenn uns das Land entsprechend fasziniert, ob das nun Dubai ist oder Österreich, ist erstmal egal. Wenn uns das fasziniert, das wissen wir ja vorher nicht. Dann müssen wir das ja erstmal betrachten und dann kann es sein, dass der Funke der Begeisterung also enorm dann.
Ja.
Was habe ich getan?
Wieso? Was meinst du jetzt? Denn?
Ja, also dass wir, wie soll man sagen, beobachtende Dritte war, das ging wirklich original 2 Folgen. Das ist halt längst vorbei, dieses Kommentar auf die Welt und die Leute und so. Quatsch, ihr seid schon alle Leute. Ihr macht einfach alles, über das wir jemals einen Witz gemacht haben, macht ihr mittlerweile selber. Guck ich nicht so an mit deinen toten Augen. Du bist wirklich, da hatte ich schon Rechte aus dem Internet. Du bist wirklich vollgestopft mit Möglichkeiten, die du nicht an dir vorbeiziehen lassen möchtest. Ihr seid so gierig geworden durch eure Möglichkeiten hier.
Wow. Bevor es jetzt heißt, wir würden gerne verreisen ins 5-Sterne-Hotel aus Konsumgier, dann muss ich das klar verneinen. Es geht darum, wie hast du es genannt?
Ja? Wir wollen Land und Leute kennenlernen. Sie faszinieren lassen.
Genau, Land und Leute in Dubai.
Wir wollen Dubai mal probieren.
Saudi-Arabien, Land und Leute aus Dubai heraus. Einfach mal so einen ursprünglichen Blick.
Aber kann auch Österreich sein. Ja. Oder die Schweiz oder so. Wollen das mal probieren.
Ja. Möchte nur eine These aufstellen. Wenn ich am Anfang meiner Karriere oder in der Mitte meiner Karriere oder sogar jetzt, ich will nicht sagen am Ende, aber in der aktuellen Phase meiner Karriere jemals so gewesen wäre, wie ihr jetzt nach kulturhistorisch 2 Wochen Prominenz, dann würden wir ja alle nicht sein. Das wisst ihr schon. Ne? Ja, klar, wenn ich jemals so eine Mentalität an den Tag gelegt
hätte, weil dann
wäre alles den Bach.
Dann würden wir nicht hier sein, sondern in Dubai.
Ja. Also wir haben schon aus Fehlern gelernt, die wir beobachtet haben in den letzten 10 Jahren. Und wir haben uns immer gefragt, der Mann ist prominent, warum ist er nicht in Dubai?
So. In der Mall schön. Die haben Skifahren. Da Macarons.
Ja, man kann Skifahren da.
Ja, wir können mal eine Baywatch Berlin Fanreise machen. Es gibt ja immer
aber
so.
Aber ohne Fans.
Ja, ohne Fans natürlich. Ja.
Total. Wir machen das für die Fans.
Super nervig. Wir machen das für die Fans. Ja, aber es ist eine Baywatch Berlin Fanreise, ja, aber gut. Alleine, aber ohne nervige Leute, die wir nicht persönlich kennen.
Hattest du nicht mal eine Fanreise mit der Sparkasse öfter? War da man
nie? Nee, waren die eigentlich Fans von dir oder von der Sparkasse?
Nee, die waren mir, ich war denen meistens egal.
Erstmal von vorne.
Erzähl mal, was ist eine Fanreise?
Okay, ich erzähle das jetzt noch kurz, aber dann aber muss ich auch los.
Einen Moment. Also wir planen jetzt mal fürs Jahr 2021, 2022, wenn man wieder reisen kann, eine Baywatch Berlin Fanreise. Es wird Tickets im Shop geben. Ihr könnt nur leider nicht mit, aber ihr könnt hören, wie wir die Reise machen. Und uns da praktisch durch die Tickets unterstützen, dass das Hotel auch ansprechen.
Und wenn die Reise in Dubai ist, haben wir auch nichts dagegen.
So, Klaas, also, bitte, was hat es mit der Sparkasse auf sich und London?
Naja, also, ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, dass mein bislang größter Karriereerfolg war vor ungefähr gefühlten 40 Jahren, war ich der Giro-Hero. Ja, da habe ich also für die Sparkasse hältst bundesweit. Deine Biografie ich war der Giro-Hero, heißt das. Und das war also der bundesweite Sparkassenverband, das ist ja ein Verband von ganz vielen verschiedenen Sparkassen, alles so kleine so Sparkassenchefs, die sich dann zusammentun. Da weiß der Kuckuck, wie das geht, wusste ich damals auswendig, wie das organisiert ist. Aber eine sympathische Truppe. Und da war ich mit Joko zusammen Werbefigur und letztendlich wurden eher wir als die Sparkasse beworben. Das hat uns daran Spaß gemacht. Und da fielen, sagen wir mal, noch so kleine Extra-Jobs so ab, weil dann praktisch die einzelnen Sparkassenfilialen und die einzelnen Sparkassenverbände auch noch so eine Art exklusiven Zugriff auf uns hatten. Das war in diesem richtig geilen Vertrag da verhandelt. Und da
aber da gab es schon einen Vertrag drüber. Das hast du jetzt nicht gemacht aus Lust und Laune.
Und Land und Leute habe ich auch kennengelernt, aber das war eher so nebenbei. Ja. Und da gab es auch den Ostdeutschen Sparkassenverband und die haben das kennt ihr vielleicht noch aus der eigenen Schule, das Planspielbörse. Also wenn die coolen Leute aus der Schule machen mit beim Planspielbörse, ne, die ganzen Streber, die lernen zur Pauken Vokabeln und die coolen Leute sagen, ich lass das alles links liegen, mir doch egal, Punk's not dead, ich mache jetzt Stadtschule Planspielbörse.
Ja, mit der.
So, und dann kriegen die also virtuelle Aktien und müssen dann gucken, wer ist am Stockmarket ganz weit vorne, wer macht also aus dem, was er virtuell bekommen hat, am meisten und die kriegen dann einen Preis auf Landesebene und dann auf bundesweiter Ebene und die Gewinner vom Ostdeutschen Sparkassenverband gekürten Planspielbörse-Menschen, die dürfen dann nach London fahren für 4 Tage und der Hauptpreis ist Klaashofer Umlauf kommt mit.
Nein!
Ja. Und viele von denen haben dann gesagt, die waren ja 14 oder sowas, haben dann gesagt, geil, wo auf der Welt ist London? Wer ist Klaashofer Umlauf?
Das glaube ich nicht.
Doch.
Sie kannten London wegen der Börse.
Das mag sein, dass sie das praktisch virtuell kennen. Ach, das gibt's in echt? Okay, cool. Da fahren wir hin. Ja, und dann war ich mit denen, also es war eigentlich immer ganz witzig. Und dann
Sekunde, ich möchte doch mal zum Mitschreiben. Du warst mit einem Haufen Jugendlicher, deren Hobby es ist, Börse zu spielen.
Ja.
Warst du auf einem Trip?
4 Tage.
4 Tage in London, weil du vielleicht zu große Augen hattest, als es zur Vertragsunterschrift
ging. Die waren 4 Tage da. Ich kam ich bin dazugestoßen an einem Nachmittag.
Hast du dich verspätet?
Nö.
Den Flug verpasst?
Nö, das war dann so verhandelt. Ich bin dann halt gekommen und da haben wir dann so also ungefähr 2 Stunden miteinander haben wir dann verbracht.
Was war da in dem Paket drin? Also welche Dienstleistung hast du da gemacht?
Da sein. Mit dabei sein, ansprechbar sein.
Aber hast du eine Rede gehalten erstmal so als?
Nee, aber ich habe zum Beispiel einmal, also die waren als super brave, extrem clevere Typen. Das waren jetzt nicht so Jugendliche, die auch so Quatsch gemacht hätten. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich mit denen über die London Bridge gelaufen bin. Und unten sind Touristendampfer lang gefahren unter der Brücke. Und ich habe mich so über die Brüstung gelehnt. Und dann habe ich gesagt, Leute, wollen wir da mal reinspucken, wenn die da so unten langfahren, diese Touristendampfer, wollen wir da mal reinspucken? Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Das ist ja eklig, das macht man nicht bei so Leuten. Das sind ja, warum sollen wir da runterspringen? Das darf man ja bestimmt auch nicht, haben die dann gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spucken wir da nicht rein.
Aber klar.
Und dann sind wir London Eye gefahren und dann haben die gesagt, oben haben die dann gesagt, hier ist ja eine echt sehr gute Aussicht. Von hier oben, hier kann man ja ganz London überblicken. Beeindruckend. Und habe ich gesagt, ja, stimmt.
Jetzt bist du aber, wenn du da als Star kommst, ne, auch wenn die dich nicht erkannt haben, bist du ja in der
Pflicht. Ich bin angekündigt worden als Fernsehstar. Die wussten ja, dass ich das wohl dann sein muss.
Ja, die haben den Giro hier erwartet, dann kommst du. Nein, aber du musst ja reden mit denen. Also das heißt, du musst ja sowas wie eine Antrittsrede. Du kommst in den Raum rein, das sind die fünf Streber.
Ja.
Und dann,
die waren nett.
Nein. Ja, ja, die waren nett. Nett sind die immer. Aber was hast du denn dann gesagt?
Ja, dann habe ich die gefragt, was die den ganzen Tag machen. Und dann, also es ist ja wirklich auch interessant, jetzt mal ohne Quatsch jetzt mal. Ich will die ja gar nicht da so darstellen. Also das war natürlich eine kuriose Situation. Da sind also Kinder, denen ich egal bin. Ich mache das, weil für mich war es auch schön da in London. Ich war dann damals so einen Nachmittag und dann, ja, bin ich wieder, habe ich was anderes gemacht in der Zeit. Ich lecker essen oder so. Und es war für mich war das schön. Es war irgendwie so ein, war so eine Win-Win-Situation. Außer für die Schüler, weil die halt nicht wussten, wer ich bin. Aber dann habe ich mich halt denen auch vorgestellt. Habe ich erzählt, wer ich bin. Und haben die mir erzählt, wer sie ist. Es war eigentlich war das ganz interessant. Ich meine, wann ist man denn mal mit solchen Typen so lange unterwegs? Also ja. Die erzählen einem dann, was die so interessiert. Und dann erzählen die einem, was ich weiß, von Fortnite oder so. Und dann sage ich, aha, siehst du wohl. Was macht ihr noch? Ja, Madame Tussauds. Ah, cool. Und später gehen wir noch ins ABBA-Musical. Da habe ich gesagt, viel Spaß, super, geil, ich nicht. Ich gehe jetzt was essen.
Und genauso, und da schließt sich im Grunde der rote Faden.
Aber es war eigentlich immer super. Also ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht so, wirklich, das ist viel zu, man macht da jetzt viel zu viele Witze drüber, als dass das irgendwie der Sache gerecht wird. Das war natürlich, ist das irgendwie absurd. Für mich auch und für euch noch mehr, weil ich finde ja sowieso, dass ihr überhaupt nicht zu schätzen wisst, dass ihr hier immer mit mir rumhängen dürft und so. Andere gewinnen das halt bei der Sparkasse. Ja,
wer zahlt das eigentlich, dass wir hier mit dir rumhängen
dürfen? Ja, eben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Spruch? Ich finde ja, dass ihr mich nicht so wahrnimmt, wie ich im Prinzip in einer gesellschaftlichen Stellung sein müsste. Mhm. So, ne? Mhm. Aber gut, drauf geschissen, so ist es eben. Ne?
Ist der Podcast für dich wie eine ewige Lesereise? Wie heißt das? Eine Zuschauerreise oder wie?
Na, ihr habt so das Gefühl, ich bin so ein normaler Typ, so, ne? Ist ja für mich auch ganz erfrischend. Aber bei denen ist es halt anders. Und es ist natürlich absurd, dass man irgendwie, ich finde das auch absurd, dass so Leute mit mir dann, dass ich der Preis bin. Sie wird durch London laufen. London Eye fahren, immer dasselbe. Und dann danach da zum Nullmeridian da hoch marschieren.
Aber wir kommen ja jetzt zum Ende wahrscheinlich der Episode und da interessiert mich jetzt brennend, wie du dir wünschen würdest, wie wir uns dir gegenüber verhalten sollten. In einer idealen Welt.
Huldigend.
Huldigend.
Und dankbar.
Also Klaas, ich möchte dir zum Abschluss dieser Folge Baywatch Berlin erstmal Dank sagen, dass du dir überhaupt diese Zeit, die wird miteinander verbracht, aus deinem sicher vollen Terminkalender rausgeschält hast, um so zwei einfache Herren wie uns zu treffen, die ja sicher gar nicht imstande sind, überhaupt die Konversation auf gleicher Ebene zu führen und überhaupt auch gar nicht in der Lage sind, die Inspiration, die du hier in diesen Raum gegeben hast, in diesen wenigen Minuten, in irgendeiner Weise zurückzuzahlen.
Läuft gerade gut, überspann den Bogen nicht. Ja, läuft gerade gut.
Ja, und da wollen Schmidti und ich, wir wollen uns bedanken. Vielleicht können wir gleich noch ein Autogramm haben und ein Foto machen.
Jetzt ist der Punkt, wo man das aus.
Also das nicht mehr?
Nö, jetzt ist gut. Hast du genug gesagt. Ist alles in Ordnung, ist angekommen, danke.
Wir haben dich lieb.
Ja, ich hab dich auch lieb. So. Dich? Hast du mich auch lieb?
Ja.
Ja, hab ich dich auch lieb.
Ja,
so, und ich wollte nämlich ganz am Anfang, hier schließe ich nämlich gerade eine Klammer. Ganz am Anfang, da könnt ihr nochmal euch anhören, ne? Ihr jetzt auch mal. Ihr zwei.
Also wir die hier sitzen, die zwei.
Ganz am Anfang, irgendeiner ist mir da von der Seite reingefahren. Wollte ich sagen, wie viel Spaß mir das hier macht, der Podcast.
Ach.
Ja, und da, den Satz habe ich auch gesagt, wurde aber überhört so ein bisschen und wurde dann halt wirklich richtig, wie so ein Auffahrunfall. So einer, der rechts vor links missachtet, ist mir da einer in die Beifahrertür gefahren von euch. Könnt ihr euch ja nochmal anhören. Da wollte ich eigentlich am Anfang mal so richtig ausbreiten, wie viel Freude ich habe. Gerade an einem Tag wie heute, wo wir, muss man wirklich sagen, mit besserer Laune aus dem Podcast gehen, als wir reingekommen
sind. Das stimmt, ja.
Das ist wirklich so.
Ja.
Und das wollte ich gleich am Anfang sagen, dass ich mich jetzt richtig freue auf diese Stopptaste in diesem Scheißtag. Und jetzt gleich gehen wir wieder runter mit dem Finger von der Stopptaste und dann läuft das Band weiter. Und so ist es dann eben. Und trotzdem bin ich dann auch dankbar für diese Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen durften. Das wollte ich schon am Anfang sagen, aber das habt ihr nicht zugelassen.
Das habe ich nicht gehört, weil ich so über den Konsum nachgedacht habe.
Ja, ich wollte schon wieder überlegen, was ihr als nächstes kauft.
Das heißt,
ne? Piep, piep, piep. Ne? Man hört dann nur die Kasse klingeln. Ich weiß das schon.
Ich saß dann noch in meiner G-Klasse AMG und habe so ein bisschen so ein paar Wheelies, so ein paar Donuts im Hof gemacht. Deswegen.
Ja. Nein, jetzt lass uns. Ich finde wirklich, da müssen wir drauf achten. Auch für unsere Freundschaft. Wir müssen drauf achten, dass sowas nicht wegironisiert wird. Wenn der Klaas sagt, dass ihm dieser Podcast sehr viel Spaß macht, weil er sehr gerne mit uns Zeit verbringt, weil ihm das wirklich eine Auszeit von seinem stressigen Alltag bedeutet und er gerne mit uns redet, dann sollten wir da keine Witze drüber machen. Und das meine ich ja, egal wie man sagt, es klingt ironisch, aber ich meine es auch wirklich ernst. Es macht uns nach wie vor, wie viele Folgen haben wir denn jetzt bisher gemacht?
Also es macht uns Spaß, dass wir hier miteinander reden. Folge 39. Das war Baywatch Berlin, ganz unironisch, hier am Ende mit so
echten. Warum machst du denn immer so Gänsefüßchen jetzt?
Nee, ich mach mir mal ein bisschen Fingerübung hier. So wie ihr. Ihr macht auch Fingerübungen, und zwar jetzt. Denn jetzt geht's weiter mit der Sendungsvorbereitung. Am Montag geht es nämlich weiter mit Late Night Berlin.
Ja.
Ich freue mich auf Late Night Berlin. Ich habe richtig Bock. Es war jetzt viel zu lange kein Late Night Berlin. Ich bin richtig, richtig froh, dass es weitergeht. Und wir haben schon einiges gedreht dafür. Ja. Wir werden noch mehr machen. Ich sage so, wir haben Abgesandte in Berlin positioniert. Und ich sage so.
Werd ruhig konkreter.
Am Brandenburger Tor gab es ein Aufkommen von interessanten Menschen, so kann man das wohl sagen. Idioten. Ne? Ja, Idioten, ja. Exakt.
Riesendemo.
Riesenidioten. Und wir haben uns das mal genauer angeschaut. Das Ergebnis, unser ganz spezieller Blick auf die Dinge und wie wir an unsere Informationen gekommen sind, in dieser undurchdringbaren Masse an Menschen, das hat man ja gesehen. Wir haben nämlich einen Trick angewandt, wie man doch seine Antworten kriegt, wenn man sie haben will. Auch wenn es für Journalisten schwierig ist. Das sieht man am Montag, den 7. September um, weiß ich nicht.
Rund 23 Uhr.
So ungefähr 23 Uhr, muss man mal gucken. Wir haben so ein bisschen interessante Anfangszeiten jetzt, aber das kriegt ihr schon. Ihr seid ja welche, die Hör zu Hause haben und die wird ja mit dem Software-Update wird ja die Hör zu aktualisiert, wenn ProSieben sich 5 Minuten vorher nochmal überlegt, wir schneiden es doch irgendwie anders.
Ja.
Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß.
Wer ist denn zu Gast?
Ja, das will ich auch noch sagen.
Wer ist denn zu Gast?
Matthias Schweighöfer,
wie konnte man das nur eine Sekunde vergessen?
Große Premiere, er war noch nie zu Gast bei Late Night Berlin, jetzt zum ersten Mal. Und
gibt's auch Musik?
Wir freuen uns auf the one and only Godfather des Hip-Hop, Capital Bra.
Capital Bra und Matthias Schweighöfer werden zu Gast sein und wir haben einiges vorbereitet. Also, ich freue mich auf diese Premiere nach nun langer Zeit, nach der dann doch schon etwas ausladenden Sommerpause. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ansonsten war das Baywatch Berlin für diese Woche. Habt ein schönes Wochenende und frei nach Nina Ruge. Alles wird gut.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das,
ja
das. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Okay.
Genau. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.